Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Sie heißen Lilly, Nelly, Bruno oder Max, sind aber keine Tiere, sind aber keine Kinder, sondern vollwertige Familienmitglieder auf vier Beinen. Und weil es die ganze Woche bei uns um Menschen und Tiere gegangen ist, setzen wir heute den Schlussakzent und reden mit Ihnen über die Frage, warum haben Sie eine Katze oder einen Hund oder ein anderes Tier in Ihrem Haushalt? Was bekommen Lilly und Nelly zu fressen? Was dürfen die und was ist verboten? Und wie sieht artgerechte Haustierhaltung überhaupt aus? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns, welche Rolle Ihre Haustiere für Sie spielen und wie weit die Tierliebe bei Ihnen geht. 0800 22 54 22 54 ist die kostenfreie Telefonnummer für alle am oberen Ende der Leine. Und damit Sie jetzt nicht nur mit mir plaudern, sondern auch Ihre möglichen Fragen noch an zwei Fachleute stellen können, ist in voller Arztmontur die Berliner Tierärztin Dr. Janine Sommer zu uns ins Studio gekommen, die Idee hatte, eine mobile Tierarztpraxis zu betreiben. Also quasi immer einsatzbereit. Schönen guten Morgen, Frau Sommer.
Schönen guten Morgen.
Und zugeschaltet aus Baden-Baden ist der Biologe und Autor Dr. Mario Ludwig, dem nichts Tierisches fremd ist und der so tolle Bücher schreibt, wie zum Beispiel Mein Leben als Dosenöffner, in dem es darum geht, wie Katzen ihre Halter um den Finger wickeln können. Herzlich willkommen, Herr Ludwig.
Ja, hallo Frau Steinhauer, hallo Frau Sommer.
Herr Ludwig, bevor wir ins Detail gehen und über den Charme von Katzen reden, interessiert mich zunächst mal, wie aus diesen Mäusefängern von früher Schmusekatzen geworden sind oder wieso allgemein frühere Nutztiere zu Haustieren wurden und wie.
Ja, das ist in der Wissenschaft schon so ein bisschen umstritten. Also wovon man heute ausgeht, ist der Hund das erste oder der Wolf das erste Tier, das domestiziert wurde, also zum Hund wurde. Das war wahrscheinlich so vor 15.000 Jahren in Asien einmal. Es war aber auch in Europa. Diese Populationen haben sich da vermischt. Wie das stattgefunden hat, das wissen wir nicht genau. Also möglicherweise wurden so verwaiste Wolfswelpen aufgezogen oder Wölfe haben in der Nähe von Menschen Abfälle gesucht, haben sich also angenähert und da hat man die zahmsten genommen, die zahmsten kleinen Wölfe und hat die dann eben domestiziert. Und dann entstanden dann eben Jagdhunde, Wachhunde, Kriegshunde gab es ja früher auch. Es gab ja früher so im Mittelalter gerade mal 7 bis 12 Rassen, ja. Heute haben wir 340 Rassen bei Hunden. Und dann kamen eben die anderen Tiere. Dann kamen natürlich, Sie haben es schon gesagt, die Katzen. Die Katzen haben natürlich dann dafür gesorgt, dass eben Mäuse und Ratten eben nicht unsere Getreidevorräte aufgefressen haben. Dann kamen Ziege und Rinder, die haben uns mit Fleisch und mit Milch versorgt. Schafe mit Wolle. Kamele und Pferde haben unsere Lasten getragen, dann kam es Geflügel dazu und natürlich auch die Schweine. Also wir haben jetzt natürlich eine ganze Menge Haustiere.
Aber wenn man jetzt nochmal beim Hund bleibt, kann ich davon ausgehen, dass in jedem noch so kleinen Dackel und Pinscher Wolf steckt?
Also rein genetisch ja, das ist eine Art.
Warum halten wir Haustiere?
Ja, früher war das ganz anders. Früher waren das reine Nutztiere. Der Hund hat eben aufgepasst, es nähert sich niemand dem Haus. Er hat uns bei der Jagd geholfen, er hat Schafe gehütet. Heute hält man die eben als menschliche Gefährten oder eine Katze. Das war früher ein reiner Mäusejäger und heute ist Mieze und Muschi liegen halt im Bett. Ne?
Und sind arbeitslos.
Ja, so ein bisschen. Die haben natürlich noch ihren Jagdinstinkt. Also meine Katzen, die ich früher hatte, die hatten immer noch einen Jagdinstinkt. Die haben dann ab und zu mal was mitgebracht. Aber eigentlich müssen sie sich ihr Futter eben nicht mehr selbst verdienen, wie das früher der Fall war.
Heißt das, sie haben heute jetzt gar keine Aufgaben mehr, außer halt Gefährte zu sein und vor sich hinzuschnurren?
Also bei den Katzen ja. Also ich könnte mir vorstellen, auf dem Bauernhof sorgen die schon dafür, dass die Mäuse nicht überhand nehmen. Bei einer Ratte ist es immer eine schwierige Geschichte. Also da muss man schon ein großer Kater sein, um an eine Ratte ranzugehen. Ja, aber ansonsten sind das halt Schmuser, ja.
Ihr aktuelles Buch heißt Tierische Jobs. Womit verblüfft die Katze?
Also die Katze macht ja eigentlich gar nichts, das wissen wir auch. Die lässt sich ja ganz schlecht erziehen, eine Katze. Aber wunderbare Geschichte, die amerikanische CIA hat mal in den 60er Jahren versucht, eine Katze als Spion auszubilden. Das hieß ein Projekt, das hieß Acoustic Kitty. Und da hat man eine sogenannte optimierte Katze schaffen wollen. Sie müssen sich vorstellen, das waren die 60er Jahre. Also da hat man dann also einer armen Katze Mikrofone in die Ohren eingepflanzt, einen Sender in den Schädel und eine Antenne in den Schwanz. Und die sollte dann russische Botschaften ausspionieren. Und schon der Probelauf ist völlig in die Hose gegangen. Also die sollte dann in Washington in einem Park so zwei russische Botschaftsangehörige belauschen. hat das gar nicht hingekriegt. Die wurde schon auf dem Weg dahin leider überfahren. Und jetzt gibt es also zwei Versionen. Die eine sagt, diese arme Katze war sofort tot. Und die etwas nettere Version sagt, also der hat mal den Spionage-Krimskrams rausoperiert und dann hat ihn Leben als normale Katze führen dürfen. Die CIA hat dieses Projekt eingestellt und jeder Katzenbesitzer hätte ja vorher schon sagen können, dass es kompletter Unsinn ist. Man kann ja eine Katze nicht irgendwie befehlen, geh jetzt zu Punkt A und belausch da zwei Leute. Da sind die viel zu eigensinnig dafür.
Also die sind, Frau Sommer, beratungsresistent, Katzen.
Würde ich schon, also meine war das auf alle Fälle.
Frau Sommer. Ja, also ich sehe das sehr ähnlich wie Ludwig. Katzen sind sehr eigensinnig und sind einfach sehr individuelle Wesen und jede Katze ist auch anders. Also man kann jetzt nicht sagen, die Katze ist so und so, sondern es ist wirklich jede Katze, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, ist einfach anders.
Die Katzen sind ja mit 15 Millionen Exemplaren die Spitzenreiter unter den Haustieren. Ja. In welcher Umgebung fühlen die sich wohl?
Also Katzen generell, kann man schon sagen, fühlen sich in der häuslichen Umgebung wohl. Also Katzen sind jetzt nicht die Reiser, die jetzt auf Abenteuer gehen. Die gehen auf Abenteuer, aber wirklich nur, wenn sie das selber entscheiden. Also auch das wieder sehr individuell. Wenn die Katze raus darf, dann geht sie natürlich auch ihren Radius ab. Und viele Katzen wandern dann auch weit, aber sie wollen eigentlich immer zu Hause wieder zurückkehren wollen. Und sie möchten nicht irgendwo hin transportiert werden.
Nun sagen Sie, wenn die Katze raus darf, muss die nicht auch raus? Also muss man ihr nicht die Gelegenheit geben, nachts dann mal raus und vielleicht dann doch auf so eine Maus zu gucken?
Auch das kann man so generell nicht sagen. Es gibt auch Katzen, die auf dem Bauernhof wohnen und aber im Haus wohnen. Ja? Also die meisten Katzen wollen rausgehen, aber es gibt tatsächlich Katzen, die Freigang haben, die dann nur auf die Terrasse gehen und nicht weitergehen wollen. Das ist sehr unterschiedlich. Und nur noch einen kleinen Zusatz möchte ich gerne haben zu deren Aufgabe. Ich glaube, dass Katzen und Hunde unsere Haustiere einfach auch unsere Psychiater sind. Also ich glaube, die tun uns psychisch sehr unterstützen. Also so eine Katze hat eine sehr beruhigende Wirkung.
Ja, da gibt es mehrere wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, Hund und Katze tun uns gut. Aha. Also einfach, weil unser Puls geht nach unten mit ihnen, wir werden ruhiger, es werden weniger Stresshormone ausgeschüttet. Natürlich gibt es da immer Situationen mit einem Hund oder Katze, wo extrem viele Stresshormone ausgeschüttet werden, aber im Regelfall eben nicht. Also die tun uns wirklich gut. Gibt es x Untersuchungen dazu, die das bestätigen?
Nun habe ich Sie, Frau Sommer, vorgestellt als die Erfinderin der mobilen Praxis und Sie haben ein weißes T-Shirt an, also Sie sind in voller Montur hier. Soweit ich das ohne Brille erkennen kann, steht da drauf Dr. Med Janine Sommer und dann ein Hund kann ich sehen, ein Haus, ein Kreuz, eine Katze und ein Auto tatsächlich. Wie funktioniert das? Wie sind Sie unterwegs und wo sind Sie unterwegs?
Also wir sind in ganz Berlin und tatsächlich auch noch Brandenburg unterwegs. Halt mehr so in Richtung Falkensee, Dalgo, Potsdam. Das funktioniert so, dass die Leute bei uns anrufen und sagen, mein Tier hat dieses und jenes Problem und wir reden kurz mit den Leuten am Telefon, was auch sehr wichtig ist, dass wir schon mal analysieren können, worum es geht, damit wir auch das Richtige mitnehmen. Und dann düsen wir in unseren Autos los und behandeln dann zu Hause den Patienten. Je nachdem, was für ein Problem er hat, probieren wir das zu lösen. Und sehr viele Sachen können wir eben auch zu Hause bei den Tieren machen.
Das heißt, das Auto ist voll mit allem, was Sie sonst in der Praxis hätten?
Genau. Also tatsächlich wird das Auto jeden Tag neu gepackt, weil wir brauchen wirklich für jeden Patient individuell was anderes. Und dann gehen wir mit diesem Auto, fahren wir mit diesem Auto dorthin, laden aus und behandeln dann wirklich zu Hause. Also nicht im Auto oder im Mobil, sondern wirklich bei den Leuten zu Hause auf dem Küchentisch. Oder auf der Couch oder auf dem Boden meistens.
Aber operieren können Sie nicht, das muss dann schon in der Praxis sein.
Doch, wir operieren auch. Also wir machen kleinere Eingriffe. Das heißt, wir sind ja auch für Notfälle da. Das heißt, wir haben häufiger mal irgendwelche Rissverletzungen, Bisswunden, die auch mal genäht werden müssen. Dann das Schlimmste, was ich mal hatte, war ein Hund, der in den Rasenmäher gekommen ist und wo der ganze Schwanz dann offen war, also die Rute. Da musste ich dann zu Hause natürlich im Garten nähen. Was wir halt standardmäßig machen, dass wir männliche Tiere auch zu Hause kastrieren und Kätzchen sogar auch.
Welchen Eindruck haben Sie so allgemein von Haustierbesitzern? Machen die ihre Sache gut? Also halten die Tiere artgerecht?
Also in der Regel ja. Unterm Strich sind sehr viele Leute sehr besorgt um ihre Tiere und lieben ihre Tiere sehr und probieren auf jeden Fall aus ihren Möglichkeiten raus, das Beste rauszumachen. Mhm. Ja.
Früher hießen sie Hasso und Rex und bewachten den Hof. Heute übernehmen das Videokameras und Alarmanlagen. Katzen gingen früher auf Mäusefang, heute zerkratzen sie Möbel und Sofas. Wie ist die Genese vom Nutztier zum Haustier? Und warum schaffen wir uns überhaupt Haustiere an? Lieben wir sie? Vermenscheln wir sie manchmal? Quälen wir sie gelegentlich? Das alles ist unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit den Gästen Mario Ludwig, Biologe und Autor, und Janine Sommer, Tierärztin aus Berlin, und mit Malise Meyer, die uns aus Hamburg anruft. Schönen guten Morgen, Frau Meyer.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Haben Sie ein Haustier?
Ich nicht, aber meine Freundin, und da gehe ich oft halt mit, die hat einen Hund.
Mhm. Was für ein Hund ist das?
Das ist so ein Mischling. Ich glaube, so ein Hütehund-Mischling ist das. So mittelgroß. Tolles Tier.
Was hat Sie bewogen, kein eigenes Tier zu nehmen, obwohl das andere so ein tolles ist?
Na, ich lebe in der Großstadt und ich bin berufstätig. Also meine Freundin, die kann den Hund immer mitnehmen zur Arbeit. Das ist ganz toll. Also der geht mit in die Schule und mit ins Altenheim, mit ins Büro, je nachdem, wo sie ist. Und die Möglichkeit habe ich nicht.
Frau Sommer, enge Stadt für einen Hund. Natürlich haben Millionen Menschen einen Hund in der Stadt. Aber ist das artgerecht?
Also ich denke schon, die meisten Großstädte, die ich zumindest kenne, die haben sehr schöne Parks. Und die Leute, die ihre Hunde in Großstädten halten, die gehen dementsprechend meistens auch mit denen in diese Parks und geben denen dort den Auslauf. Deswegen ist das Stadtleben selber kein Ausschluss für einen Hund.
Mhm. Frau Meyer, warum haben Sie angerufen, wenn Sie kein Haustier haben?
Ja, ich habe die Beobachtung eben gemacht. Also ich fühlte mich angesprochen durch Ihre Tierärztin, die von Berlin berichtet. Und ich lebe ja in Hamburg und so eine mobile Tierarztpraxis meines Wissens gibt es nicht. Fände ich aber auch ganz toll hier und hilfreich. Ich beobachte auch viele Menschen, die kein Obdach haben, die aber auch Hunde haben. Und die sind sicher auch auf solche mobilen Tierarztgeschichten angewiesen, weil sie ja in dem Sinne keinen festen Wohnsitz haben. Und das bewog mich einfach zu dieser Anmerkung, das ist das eine. Und das zweite, bei meiner Freundin habe ich eben beobachtet, der Hund war zweimal sehr schwer krank, einmal im Bereich Ohren und einmal im Bereich innere Medizin. Und da konnte die allgemeine Tierärztin letztendlich nicht helfen, hat also monatelang meine Freundin immer zu Terminen gebeten und immer wieder was getan, aber letztendlich hat sie dann erst durch Eigeninitiative nach Monaten, und das ist ja auch letztendlich eine Kostenfrage und eine Nervenbelastung und eine Sorge, die man dann ewig hat um die Gesundheit des Tieres, hat sie dann Fachärzte gefunden, also einmal für Ohren, also eine Allergologin, und für das Innere eine Tierärztin für innere Medizin, die dann auch eine schwere Bauchspeicheln.
Jetzt ist sie weg, die Frau Meyer. Kann aber trotzdem die Anschlussfrage schon stellen, Frau Sommer, wie stark ist das frequentiert, Ihre Praxis?
Also es wird schon sehr gut angenommen. Wir sind eigentlich gut ausgebucht. Und zu dem Hinweis deutschlandweit beziehungsweise Hamburg. Also in Hamburg weiß ich, dass es wir haben einen Kooperationspartner, der heißt Hack a Pet, und die haben in Hamburg auch einen Tierarzt. Das weiß ich schon mal, falls das für Hamburg interessant ist. Also es ist jetzt nicht meine Idee gewesen, sondern es gibt auch viele andere, die diese gleiche Idee hatten, sagen wir es so.
Frau Meyer, leider sind Sie aus der Leitung, aus welchem Grund auch immer. Wir haben aber eine Mail bekommen von Frank Reginald Wolf. Er sagt, in den 70er Jahren gab es eine US-amerikanische Anthropologin, die einer Gruppe Schimpansen die Gebärdensprache beibrachte. Wäre das nicht für alle Haustiere bzw. Tiere an sich wünschbar, damit sie uns gegebenenfalls auch auf unser Fehlverhalten hinweisen könnten? Mario Ludwig.
Ja, Herr Wolf hat vollkommen recht. Aber das gibt es auch noch heute, dass wir gerade mit Menschenaffen über eine Gebärdensprache kommunizieren können. Also ich kann mir jetzt natürlich schwer vorstellen, dass mit meinem Hund oder mit einer Katze über Gebärdensprache, die können das einfach mit ihren Pfoten nicht. Aber ein Gorilla oder zum Beispiel ein Schimpanse, die sind sehr geschickt mit ihren Händen. Und es gab bis letztes Jahr, die ist leider verstorben, eine Gorilla-Dame namens Coco, war 46 Jahre alt, und die konnte insgesamt von dieser amerikanischen Gebärdensprache, ASL, American Sign Language, da konnte die 1000 Zeichen und konnte ganze Sätze bilden. Also die hat zum Beispiel gesagt, was sie sich zu Weihnachten wünscht, und hat es dann natürlich auch gekriegt. Sie hatte sich natürlich was zu futtern zu Weihnachten gewünscht. Oder sie konnte auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, welches Zahnschmerzen sie hat. Oder sie konnte auch mit Synonymen arbeiten. Also als sie das erste Mal tatsächlich ein Zebra gesehen hat, hat sie zwei Zeichen gemacht. Tiger und Pferd. Also sie hat das Tigerpferd genannt. Und das Schönste fand ich, man hat sie einfach mal gefragt, Coco, was stellst du dir denn unter Tod vor? Und dann hat sie drei Zeichen gemacht. Höhle, Gemütlichkeit, auf Wiedersehen. Ich finde für einen Gorilla sehr, sehr beachtlich.
Absolut verblüffend. Aber ich meine, also auch wenn das jetzt alles klingt, alles sehr sympathisch, aber was bringt es mir, wenn ich weiß, was sich Coco zu Weihnachten wünscht? Da würde ich sagen, ja, netter Gag, aber warum muss ich dem Tier die Gebärdensprache beibringen?
Da wollte man einfach gucken, wie kann ich mit Tieren kommunizieren? Man hat ja gerade in den 50er, 60er Jahren hat man gesagt, naja, also wenn ein Papagei sprechen kann, dann muss doch ein Schimpanse, der unser engster Verwandter im Tierreich ist, der müsste doch auch sprechen können. Aber man hat mit allen Methoden versucht, diesen armen Schimpansen das Sprechen beizubringen. Heute weiß man, dass das aus anatomischen Gründen gar nicht möglich ist. Also das Zungenbein sitzt viel zu tief, er hat auch das entsprechende Gen fehlt, er hat kein Sprachzentrum. Also mehr als so ein gequältes Mama, Papa hat man da eben nicht rausbekommen. Aber wir suchen ja natürlich immer Möglichkeiten, mit Tieren zu kommunizieren, auch über irgendwelche Täfelchen. Es gibt verschiedene Kunstsprachen, es gibt Computer, mit denen wir kommunizieren können. Da ist die Forschung doch sehr dran interessiert.
Inwiefern, Frau Sommer, helfen uns Tiere denn dabei, dann unseren Alltag praktisch besser zu meistern, wenn wir mit ihnen kommunizieren können?
Also ich denke, das sind ja schon unsere Mitbewohner, ja. Und möchte man ja schon möglichst verstehen, was die wollen. Und umso mehr man natürlich mit ihnen kommunizieren kann oder umso besser man sie mal verstehen kann, umso besser ist das halt das Zusammenleben, ja. Es gibt ja auch Konflikte mit den Haustieren und die sind ja häufig daraus geprägt, dass man nicht mit ihnen kommunizieren kann oder dass man probiert, mit ihnen zu kommunizieren, als wäre sie ein Mensch, aber sie sind halt kein Mensch und sie haben halt eine andere Sprache. Und man muss probieren, wenn man sich mit ihnen gut verstehen möchte, deren Sprache halt zu verstehen.
Wie kann man das rausfinden? Wie kann ich herausfinden, welche Sprache mein Tier spricht?
Also ich glaube, da muss man halt einfach ein Stück weit gucken, dass es eben ein Hund ist oder eine Katze oder ein Pferd und dass eben die eine andere Sprache haben und man muss sich auf die einstellen. Und dann kann man auch ein Stück weit mit denen kommunizieren. Das ist natürlich nicht über Sprechen, ja, sondern das ist über Körpersprache viel, ja, Körpersprache, Verhalten.
Ganz genau, so sehe ich das auch. Also bei einer Katze kann man ja wunderbar die Körpersprache studieren sozusagen. Die arbeiten ja mit allem, was sie haben, mit den Augen, mit den Schnurrbarthaaren, mit den Ohren, mit dem ganzen Körper, mit dem Schwanz. Und da weiß man doch eigentlich relativ schnell, wie eine Katze drauf ist. Ja? Sind die Augen weit aufgerissen? Hat sie Angst? Sind sie schmal? Ist sie ziemlich angefressen? Gehen die Schnurrbartnaren nach hinten? Ist das kein gutes Zeichen? Peitscht der Schwanz? Ist er auch ziemlich angefressen? Und da gibt es ja auch immer Missverständnisse. Also zwischen Hund und Katze. Wenn eine Katze mit dem Schwanz peitscht, ist die, wie gesagt, ziemlich angefressen, richtig sauer. Der Hund denkt, die wedelt mit dem Schwanz und will mit mir spielen. Ja? Also da gibt es dann auch zwischen den beiden Arten große Probleme.
Was sagen die Ohren aus bei der Katze?
Ohren nach hinten zum Beispiel heißt, ist nicht gut. Sie versteckt die Ohren, sie will sie nicht einem Gegner präsentieren. Das heißt, ich bin wütend, ich bin kampfbereit.
Das kann ich aber doch alles nur rausfinden, wenn ich das Tier schon länger habe und wirklich sehr genau beobachte, oder?
Nö, also eigentlich kann man das bei allen Tieren so sagen. Also Ohren nach hinten, also zumindest bei allen unseren Haustieren, über die wir gerade geredet haben, also Hund, Katze, Pferd. Wenn die Ohren nach hinten gehen, dann ist es bei allen schlecht. Ja? Das heißt, bei allen Abwehrhaltung, lass mich in Ruhe. Und wenn man einmal mit so einem Tier Kontakt hat und sich damit auch wirklich auseinandergesetzt hat, dann weiß man es eigentlich für alle anderen auch. Das ist ja das Schöne, ja? Also das ist genauso, wie wir Nein sagen können, können die auch Nein sagen, aber auf ihre eigene Art und Weise.
Sollte ich das jetzt falsch interpretieren, was passiert dann? Also es kann ja sein, dass ich die Sprache, ich glaube, die Sprache verstanden zu haben, reagiere aber völlig falsch.
Dann kommt die Tatze. Nein, auch das ist natürlich unterschiedlich bei jedem Tier, ja? Also manche warnen halt lange und manche sagen einem direkt, das geht nicht.
Herr Ludwig, Sie haben einen Kater gehabt, Spikey?
Ja, Spikey, genau.
Der natürlich auch zu denen gehört, die ihre Halter um den Finger wickeln oder gewickelt haben in dem Fall. Wie hat das bei Spikey ausgesehen? Hatten Sie und Ihre Frau gar nichts mehr zu sagen zu Hause oder wie hat er sie um den Finger gewickelt?
Also Spikey war gar nicht so ein um den Fingerwickler. Pünktchen war das eigentlich eher die Katze, die Katzendame, die ich vorher hatte. Also die hat natürlich auf dem Klavier Mensch spielen können. Also meine Frau hatte gar nichts zu sagen. Die war so eine Art Essen auf Rädern, möchte ich das jetzt mal bezeichnen. Die wurde also nur deshalb akzeptiert. Mich hat sie heiß und innig geliebt, aber alle anderen Menschen fand sie nicht so prickelnd. Also sie war extrem sauer, wenn Menschen zu uns zu Besuch gekommen sind. In ihr Revier, das konnte sie gar nicht haben. Und hatte dann eine sehr, sehr unangenehme Eigenschaft, und das stimmt jetzt wirklich, die hat immer Damen, die sie nicht leiden können, in die Handtasche gepinkelt. Was dann immer dazu geführt hat, dass wir, also wenn wir Besuch hatten, gesagt haben, geben Sie doch mal bitte Ihre Handtasche oder wir stellen die da mal hin. Ja. Also Pünktchen war da schon sehr, sehr eigen.
Das heißt aber auch, da sind wir wieder bei dem Punkt Erziehung, also bei Katzen kannst du es vergessen. Bei Hunden funktioniert es mit der Erziehung, aber eine Katze können sie nicht davon abhalten, bei Damen in die Handtasche zu pinkeln.
Also ich konnte es nicht. Es gibt wohl Menschen, die Katzen zumindest ein bisschen erziehen können mit Klickern oder sowas. Frau Sommer weiß da wahrscheinlich besser Bescheid. Ich habe es nicht hingekriegt.
Also es geht, glaube ich, gar nicht so sehr ums Erziehen, aber dieses, also Erziehen ist, glaube ich, kann man, also man kann klickern, man kann dann gewisse, wenn die Lust haben, machen die dann gewisse Kunststücke, aber das ist, das mit dem Pinkeln ist natürlich ein ganz anderes Thema. Und zwar ist es so, dass Katzen halt, wenn sie frustriert sind über irgendwas oder sich über irgendwas ärgern, wie zum Beispiel Besuch oder eine neue Situation, das neue Kind, was kommt, oder der Lärm vom Nachbarn oder ein neues Parfum. Katzen sind da sehr empfindlich, weil, wie gesagt, häusliche Tiere. Und deren Abwehrhaltung ist häufig, dass sie dann unrein werden. Und das ist natürlich ein sehr großes Problem im Zusammenleben mit dem Mensch, weil wer schon mal Katzenurin gerochen hat, weiß, es ist sehr unangenehm.
Furchtbar. Fast jeder zweite Haushalt in Deutschland hat ein Haustier und die meisten Menschen gehen mit ihren Tieren gut um, sagt nicht nur die Tierärztin Janine Sommer, die heute mit dem Biologen Mario Ludwig zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, sondern das sagt auch der Pathologe Achim Gruber. Aber er macht sich trotzdem Sorgen, dass Haustiere zunehmend vermenschlicht werden und hat in dieser Woche bei uns über die drei häufigsten Fehler gesprochen, die Tierhalter aus falsch verstandener Tierliebe machen. Und das hören wir uns nochmal an.
Also wir sehen einmal den großen Bereich der Ernährung, dass zunehmend Menschen glauben, ihre Hunde genauso ernähren zu müssen wie sich selbst. Das kann im Extremfall dazu führen, dass Hund und Katze vegetarisch oder sogar vegan ernährt werden und als Fleischfresser tut ihnen das nicht immer gut. Der zweite Bereich sind Infektionskrankheiten, also ansteckende Krankheiten, die von Tieren auf Menschen oder auch von Menschen auf Tiere übertragen werden können. Und dadurch, dass der Körperkontakt zwischen den Tieren und den Menschen ja immer enger zu werden scheint, sie sehen immer mehr Heimtierbesitzer, die ihre Hunde sehr körperlich ins Herz geschlossen haben, bis hin zu Küssen oder auch im Bett schlafen und viele andere Dinge. Und wenn die Tiere dann nicht perfekt entwurmt sind oder andere Gesundheitsvorsorge getroffen wurde, wie beispielsweise die gründlichen Impfungen oder ganz gefährlich, wenn die Hunde irgendwo aus dem Ausland importiert wurden, ohne dass sie vorher tierärztlich untersucht wurden. Oder was wir auch sehen, wenn Hunde mit nach Malaysia oder Zentralafrika mit in den Urlaub genommen werden und sich da irgendwelche Infektionserkrankungen holen, die wir hier vielleicht nicht mal kennen und dann bei uns hier verbreiten, dann kann das teilweise sehr gefährlich werden für den Patientenbesitzer. Und der dritte große Bereich, der uns ganz große Sorgen macht, sind natürlich die sogenannten Defektzuchten. Das heißt, wir züchten insbesondere unsere Hunde, aber auch Katzen und manche andere Tiere immer mehr krank, um sie selbst unseren Bedürfnissen anzupassen, um sie immer schöner oder größer oder kleiner oder bunter zu machen. Und leider sehen wir, dass viele von diesen Hundezuchten insbesondere auf Kosten der eigenen Gesundheit dieser Hunde geht. Und das endet manchmal leider auch tödlich für diese Hunde.
Das hat der Pathologe Achim Gruber hier bei Deutschlandfunk Kultur diese Woche gesagt. Janine Sommer, fangen wir mal mit der Ernährung an. Gruber sagt, manche Haustierhalter ernähren ihre Hunde vegan oder vegetarisch. Warum tut das dem Tier nicht gut?
Er hat das ja schon erwähnt in seinem die Hunde sind Fleischfresser und die benötigen halt auch die Proteine. Natürlich kann man, wenn man sich sehr viel damit auseinandersetzt, den Hund vegetarisch oder vegan ernähren, wenn man probiert, ihm eine andere Proteinquelle zu geben. Aber es ist eigentlich nicht das, was sich angleicht dessen, was der Hund eigentlich benötigt. Also ich denke, man kann den Hund, egal wie ernähren, aber man muss sich damit sehr viel befassen. Man kann nicht einfach sagen, ich finde das toll zu barfen, weil das ist so, wie ich mich zu ernähren würde und dann einfach beginnen zu barfen. Sondern wenn man halt beginnt,
was ist barfen?
Barfen ist, dass man ein Rohfleischverdrung macht. Und das Entscheidende daran ist eigentlich, dass man sich damit wirklich dann auseinandersetzen muss. Also wenn man sagt, ich will mich eigentlich nicht mit der Ernährung meines Haustiers groß auseinandersetzen, dann sollte man bei den Fertigfuttern bleiben, die getestet sind und die gut sind. Ja? Wenn man aber sagt, nee, ich möchte irgendwas Spezielles machen, wie vegetarisch, vegan oder Rohfleischfütterung, es gibt noch zig andere Sachen, dann muss man wirklich sich damit auseinandersetzen und individuell für sein Tier den Bedarf errechnen lassen. Man kann nicht einfach nur sagen, ich mache das jetzt so und so, weil der Hund und die Katze brauchen relativ viel und die brauchen eine gute Zusammensetzung ihres Futters, sonst bekommt man Krankheiten.
Infektionskrankheiten war auch ein weiteres Stichwort von Herrn Gruber, die auch manchmal eingeschleppt werden, weil die Tiere eben mit in den Urlaub genommen werden. Welches Tier eignet sich für mit in den Urlaub nehmen und welches nicht?
Also tatsächlich eignet sich der Hund dafür, ihn mit in den Urlaub zu nehmen. Und viele reisen natürlich auch mit ihrem Hund. Und ich verstehe das auch, denn es macht sehr viel Spaß, mit dem Hund auch in südliche Länder zu reisen. Aber auch da muss man halt Vorkehrungen treffen. Also man sollte zum Beispiel nicht in der Dämmerung mit dem Hund draußen sein. Und man sollte auf jeden Fall eine Stechmückenprophylaxe machen, genauso wie eine Zecken- und Flohprophylaxe. Das ist sehr wichtig, dass man den Hund und sich selber auch schützt.
Also nicht in der Dämmerung sein, weil dann die Mücken kommen.
Genau, oder in der Dämmerung haben wir halt vermehrt Mücken. Wir selber können das auch ganz gut einschätzen und da können uns leicht dafür schützen, wenn man den Hund einfach draußen lässt, was man zum Beispiel beim Campingplatz etc. machen kann, dann wird er einfach gestochen, kann dadurch Krankheiten bekommen, wird selber krank und kann einen selber auch anstecken. Und da sollte man wirklich, das ist wirklich schade, weil dann hat man einen schönen Urlaub gehabt, aber danach einen kranken Hund.
Herr Ludwig, wie haben Sie das mit Spikey und Pünktchen gelöst?
Also ich habe sie auf alle Fälle nicht vegan oder vegetarisch ernährt. Es gibt auch mehrere Studien dazu, die ganz klar sagen, man kann eine Katze mit einer veganen Ernährung gerade mal am Leben erhalten, wenn man noch Zusatz füttert. Aber ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass meine Katzen vegane Nahrung, die sind ja eh ganz wählerische Tiere. Mhm. Also das ist ja eh immer eine Katastrophe gewesen, die sowieso zu füttern. Also wenn man ihnen gerade ein Futter hingestellt hat, dann haben sie es angeguckt, dran gerochen und sind dann wieder umgedreht. Also ich glaube gar nicht, dass die veganes Futter zu sich nehmen würden.
Hm. Cornelia Heger hat die 0800 22 54 22 54 gewählt und ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Heger.
Ja, schönen guten Morgen. Ich höre mit Interesse Ihre Sendung, die bisher allerdings doch sehr positiv und einhellig die Haustierhaltung beschrieben hat. Ich will mal einen Balken dazwischen werfen und zwar, ich bin eine große Vogelfreundin und habe mich mit dem Thema natürlich beschäftigt, besitze selbst keinen Vogel aus Liebe zu Vögeln. Aber jetzt die Katzen. Es gibt sehr, sehr viele, tausende, Millionen streunende Katzen in Deutschland, mitunter total verwilderte Katzen, die nicht geimpft und überhaupt nicht erzogen, in Anführungsstrichen, sind. Und die sind eine große Gefahr für die Vogelpopulation. Es gibt auch von Seiten der Naturschutzverbände natürlich seit langem Polemiken dagegen und Vorschläge auch, wie man dieser Situation Herr werden kann. Ich habe das hier in meiner bürgerlichen Wohngegend in Lichterfelde auch beobachtet. Wir haben ständig tote Vögel im Garten, die von Katzen gerissen werden, weil sie aber satt sind, essen die gar nicht mehr. Hm. Und ich wollte das mal ansprechen und Sie fragen, wie Ihre Position dazu ist, ob Sie da Empfehlungen haben für die Katzenhalter. Manche wissen das ja gar nicht.
Hm. Herr Ludwig,
kann ich gern was dazu sagen. Es gibt zwei Studien dazu, eine aus den USA, eine aus der Schweiz. Die beide zu dem Schluss kommen, dass tatsächlich also die Katzen Unmengen an Vögeln töten. Ich glaube, in den USA liegt das im Milliardenbereich, in der Schweiz im Millionenbereich. Mhm. Für Deutschland gibt es keine vergleichbare Studie, aber der Löwenanteil, die Dame hat es ja eben schon gesagt, der Vögel, die getötet werden, werden von verwilderten Hauskatzen getötet. Nicht von unseren Stubentigern, die halt Freigang haben, da auch, aber nicht in dieser Menge. Weil unsere Stubentiger, die sind ja, die kriegen zu Hause ihr, was weiß ich, Pute in Gelee oder sonst irgendwas, die sind da nicht drauf angewiesen. Die folgen halt ihrem Jagdinstinkt.
Genau, ist das Problem. Das hat also mit der Nahrung, die sie zuvor eingenommen haben, ja nichts zu tun. Der Jagdreflex ist Instinkt und der wird ausgelöst, wenn vor ihnen irgendwas flattert.
Ja, und da kann man ein bisschen, aber der Löwenanteil, also ist tatsächlich von den verwilderten Hauskatzen. Ich komme gleich auf die normalen Hauskatzen zurück. Wenn man da, wie das viele Städte gemacht haben, eine Kastrationsverordnung einführen würde und würde dafür sorgen, dass sich diese Katzen, die wild leben, das sind etwa 2 Millionen, dass dies zumindest nicht zunehmen, im Idealfall sogar weniger werden, dann wäre da schon mal viel geholfen. Aber man kann auch im eigenen Garten doch mit der eigenen Katze schon was machen. Also manche raten ja, so ein Glöckchen umzuhängen. Da bin ich eigentlich weniger dafür, weil die können da schon mal mit am Zaun hängen bleiben mit dem Halsband und sich dann strangulieren. Also ein Glöckchen, das dann die Vögel warnen soll. Aber man kann natürlich aufpassen, dass ein Vogelhäuschen eben nicht in der Nähe von der Katze ist. Oder wo Vögel brüten, kann man den Baum so mit so ein paar Hemmnissen umgeben. Also man kann da schon einiges machen. Was natürlich ganz schwierig ist, dass man sagt, naja, lassen Sie doch Ihre Katze in der Brutzeit der Vögel zu Hause. Da sind Probleme vorprogrammiert.
Ja, das sind ja nur wenige Monate. Ich finde, das ist schon ein Angebot, was überdacht werden muss. Denn die Katze ist das Objekt, sozusagen das Besitzobjekt des Besitzers. Und er hat auch eine Verantwortung seiner Umgebung gegenüber. Wir dürfen auch die Hunde nicht mehr freilaufen lassen. In Berlin gibt es seit kurzem eine Leinenpflicht für Hunde. Mhm. Stellen Sie sich vor, die Menschen würden alle ihre Hunde laufen lassen. Da wäre ein Riesengeschrei. Aber wenn es nur um Vögel geht, die wir nur so am Rande wahrnehmen, erhebt sich eben kein Protest.
Frau Heger, ich finde das toll, dass Sie diesen Aspekt mit reinbringen. Mich würde noch interessieren, was Frau Sommer dazu sagt. Also fangen wir mal mit dem Glöckchen an. Diese Idee, da haben Sie eben so leicht mit dem Kopf geschüttelt.
Genau, Herr Ludwig. Also es ist gut, dass Sie das erwähnt haben mit dem Glöckchen. Also man kann tatsächlich das Glöckchen umhängen. Es gibt Halsbänder, die lösen sich, wenn die Katze sich verhakt. Das würde ich eh nur empfehlen. Also auch wenn man seiner Hauskatze einen Halsband anziehen möchte, ohne Glöckchen oder mit Glöckchen, das ist egal, aber es gibt die haben so einen Gummianteil und wenn die Katze hängen bleibt, dann reißt das und das klappt auch sehr gut. Also ich würde allen Leuten, die eine Hauskatze haben, die rausgeht, das empfehlen. Und das Glöckchen finde ich eine gute Idee, weil das ja wirklich den Vogel warnt. Mhm. Und zu der Idee, die Katze einzusperren während der Brutzeit, das können sie nicht machen. Sie berauben der Katze ihre Freiheit. Genau. Also wenn man wirklich eine Freigängerkatze hat, dann muss die auch raus. Also dann kann man die nicht eine Zeit lang einsperren. Das ist eine Qual für die Katze und für den Besitzer auch.
Eine andere Idee war ja, 2 Millionen Katzen, die frei rumlaufen, zu kastrieren. Wie realistisch ist das?
Das finde ich eine ganz tolle Idee. Und wir haben ja eigentlich auch nicht so ein Problem mit wilden Katzen. Also es gibt andere Länder, da ist es ja viel problematischer. Aber an sich wäre das eine tolle Idee, wenn es da ein Kastrationsprogramm geben würde. Ich denke, da würden sich auch alle Tierärzte beteiligen. Ich auf jeden Fall.
Frau Heger, ich danke Ihnen sehr für Ihren Impuls aus Berlin. Und wir gehen zu Wilfried Franke in Oetmannshausen. Guten Morgen, Herr Franke.
Schönen guten Morgen. Bin ja echt verblüfft, dass man mal wieder durchkommt. Gut. Nein, es gibt im Grunde genommen zu viel zu erzählen, weil ich bin seit über 30 Jahren mit Tieren zusammen halt, also hauptsächlich Pferde und Hunde. Und es gibt da total verrückte Sachen. Also man kann das nicht pauschalisieren. Es ist so oder so.
Jetzt muss ich sofort mal unterbrechen. Was heißt, Sie sind mit diesen Tieren zusammen? Sind Sie ein Reiter? Haben Sie einen Bauernhof?
Nein, ich habe keinen Bauernhof. Ich bin einfach Privattierbesitzer.
Ah ja.
Seit über 30 Jahren habe ich halt Hunde. Mhm. Jetzt nur noch meine alte Dame, die jetzt langsam stirbt. Und ich habe 2 Pferde, mhm, wo ich die eine auch schon seit 21 Jahren habe. Mhm. Und von wegen Sprache mit den Tieren. Ja, wir Menschen halten uns ja für vernunftbegabte Wesen. Also liegt es da an mir, zu erkennen, was das Tier will. Und gerade meine Stute, ja, jetzt in dieser Jahreszeit haufenweise Bremsen und so weiter, dann kommt die nur mit dem Kopf rum, nickt mal hin und dann habe ich zu sehen eben halt, dass ich die Bremse wegkriege oder sowas.
Aber ja? Die signalisiert schon stark, was sie möchte, die Stute.
Ja, ja, mhm, also die sagt mir ganz klar und zwischendurch kriege ich auch die Antwort, du bist ja total dämlich, du kapierst ja überhaupt nichts. Ne? Mhm. Ja, also es gibt schon eine gewisse Art von Kommunikation, die natürlich nicht über Stimmbänder läuft.
Ja, ich habe eine Frage, Herr Franke, an Sie, weil ja, Sie ja auch Hunde haben. Wie eng ist Ihr Verhältnis zu Ihren Hunden gewesen oder immer noch? Dürfen die zum Beispiel ins Bett oder gehen die bitteschön ins Körbchen?
Wir haben da so ein hübsches Ritual, wir beide, da die Dame ja nun mal alt ist. Aber das hat die auch noch nie ausgenutzt. Also wenn die nass war oder irgend sowas von draußen, ist die niemals auf mein Bett. In der Regel ist es so, ich stehe eben halt sehr früh auf. Ja, dann gehe ich auf meinen Zweisitzersofa und sie geht dann eben halt aufs Bett. Ja. Aber grundsätzlich nur auf der Decke. Niemals aufs Bett lagen.
Und da, Frau Sommer, würde mich interessieren, egal ob die jetzt auf der Bettdecke liegt oder im Laken, hat ein Hund was im Bett zu suchen oder nicht? Was sagt die Ärztin?
Das muss jeder Besitzer für sich entscheiden, ob er den Hund im Bett haben möchte oder nicht. Ich denke, hygienisch betrachtet ist natürlich so, jeder Hund läuft vorher draußen rum und ist die Frage, ob man mit seinen Schuhen ins Bett gehen würde. So muss man das, glaube ich, vergleichen. Aber ich denke, das muss jeder für sich sehen und die Frage ist auch, wie viel Dreck uns krank macht. Also ich glaube, wir leben heutzutage auch sehr überhygienisch und wenn jemand meint, er muss seinen Hund oder seine Schuhe mit ins Bett nehmen, dann ist das, finde ich, in Ordnung.
Was sagt der Biologe, Herr Ludwig?
Also meine Katzen sind nie ins Bett gekommen, obwohl ich das gerne gehabt hätte. Ich glaube, damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet.
Ja, aber also Achim Gruber hat ja eben auch nochmal im Zusammenhang mit dieser Enge gesagt, nicht nur, dass die ins Bett dürfen, sondern auch, dass man sein Tier küsst. Also, mir wird da ein bisschen anders. Also so ein Tier auf die Schnauze küssen, finde ich jetzt problematisch, Frau Sommer.
Ich finde das nicht problematisch, ich küsse meine Tiere auch.
Herr Ludwig. Also ich küsse nicht, aber ich streichle und schmuse sehr gerne.
Und Wilfried Franke schmust auch seit 30 Jahren. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf aus Oetmannshausen. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Wir reden heute bei Deutschlandfunk Kultur über Menschen und ihre Haustiere mit Janine Sommer, Tierärztin aus Berlin, und dem Biologen und Autor Mario Ludwig. Und Monika von Wegerer schreibt per Mail: Ich hätte so gerne wieder eine Katze, habe vor ein paar Jahren meine geliebte Katze ins Tierheim geben müssen wegen zwei chronischer Krankheiten, konnte einfach die Tierarztkosten nicht mehr bezahlen. Meine Frage: Gibt es in Berlin eine Möglichkeit, sein Tier kostenlos behandeln zu lassen? Frau Sommer. Wissen Sie das?
Leider immer wieder ein ganz großes Problem, dass die Menschen ihre Kosten, die Tierarztkosten nicht tragen können. Das ist immer sehr dramatisch, weil man dann nicht das alles machen könnte für das Tier, was es braucht. Aber wenn man sich hinsetzt und informiert, dann findet man schon häufig sehr viele Wege. Zum Beispiel, wer ganz toll ist, ist die Berliner Tiertafel. Die unterstützen Tierbesitzer, wo sie können. Und das Problem ist aber häufig, dass die Leute sich eben nicht so sehr damit auseinandersetzen, sondern dem Tierarzt die Vorwürfe machen, dass er nicht umsonst das Tier behandelt. Und das können wir natürlich nicht. Ja? Wir dürfen das erstens nicht, weil wir uns auch nach einer Gebührenordnung halten müssen. Und zweitens ist das ja auch unser Lebensunterhalt und es sind ja auch viele Kosten mit so einer Praxis verbunden. Das heißt, das ist gar nicht bös gemeint von irgendeinem Tierarzt, dass er das Tier nicht kostenlos behandeln möchte, sondern das ist nicht erlaubt und auch nicht der Sinn der Sache. Aber wie gesagt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, dass man Unterstützung bekommt, wie zum Beispiel von der Berliner Tiertafel. Das würde ich den Leuten sehr ans Herz legen, dass, wenn sie das Problem haben, dass sie ihre Tierarztkosten nicht tragen können, dass sie sich dann erkundigen, was für Möglichkeiten es gibt. Und noch zu allerletzt möchte ich sagen, dass es sehr wichtig ist, wenn man sich ein Tier anschafft, dass man sich überlegt, ob man die Tierarztkosten tragen kann. Und wenn man sagt, es könnte knapp sein, dann ist eben auch eine Versicherung, also eine Krankenversicherung fürs Tier, eine gute Option, dass man ein bisschen ein Backup hat, wenn man selber die Kosten nicht tragen kann.
Was sind die Grundüberlegungen, die man anstellen sollte, bevor man sich ein Haustier anschafft, egal ob das jetzt eine Schildkröte ist oder ein Pferd oder...
Also erstmal sollte man sich fragen, warum man sich das Tier anschaffen möchte, was die Beweggründe sind. Und wenn man dann sich alles davon beantworten kann, warum man das macht, dann sollte man sich überlegen, habe ich auch genug Zeit, dem Tier gerecht zu werden, genug Platz? Wird das auch immer so bleiben? Denn ein Tier ist ja nicht nur eine Sache von einem Monat oder zwei Monaten oder einem Jahr, sondern das ist eine Anschaffung, die man sehr lange hat. Ja? Teilweise, wenn Sie sagen, Schildkröte, kann man die auch länger haben, wie man selber lebt. Ja? Oder wenn man eben älter ist und man schafft sich eine Katze an, muss man sich überlegen, werde ich diese Katze überleben? Und was passiert, wenn ich doch versterbe? Was passiert mit meinem Haustier? Das sind einfach wichtige Sachen. Was passiert, wenn ich in Urlaub fahre? Was passiert, wenn sich meine Lebenssituation ändert? Wenn ich meinen Job verliere? Wenn ich studieren gehe, wenn ich arbeiten muss, was passiert dann? Das sind einfach alles Sachen, die muss man sich überlegen und muss man sich auch sehr kritisch fragen, weil das ist ja häufig ein großer Wunsch, den man hat, und man muss es abwägen, ob die Lebensentscheidung, der Lebensweg dazu passt, ein Tier zu haben.
Wenn Sie sagen, man muss gucken, ob man genug Platz hat, das ist ja alles relativ. Also eine Katze braucht natürlich weniger Platz als ein Riesenhund. Wann fühlt sich ein Tier wohl? Also wie viel Platz brauchen die?
Also tatsächlich ist es nicht so, dass es von der Größe des Tiers abhängt. Mhm. Ja? Also ich hätte überhaupt kein Problem, einen großen Hund in einer kleinen Wohnung zu halten, wenn ich dem genug Auslauf bieten kann. Also das heißt, wenn ich 2-3 Stunden am Tag Zeit habe, mit dem Hund spazieren zu gehen, dann ist das viel wichtiger, wie das der ein 3000 Quadratmeter Grundstück hat, denn dieses Grundstück wird von dem Hund in der Regel nicht genutzt. Der Hund legt sich draußen auf die Terrasse und liegt bei seinem Herrchen und schläft dort. Der bewegt sich da nicht auf dem großen Grundstück. Das heißt, es kann er auch in der, sagen wir jetzt mal, 50 Quadratmeter Stadtwohnung. Ja, wichtig ist, schaffe ich es am Tag, meine 2 Stunden mindestens mit diesem großen Hund spazieren zu gehen? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, denn der Hund selber in der Regel bewegt sich auf dem großen Grundstück nicht. Und in der Wohnung hat er dann ja auch nicht das Problem, dass er sich unbedingt in der Wohnung bewegen muss. Ja? Deswegen, eine kleine Wohnung spricht nicht gegen einen großen Hund.
Also Gassi gehen heißt Gassi gehen. Du musst mit diesem Hund rausgehen, der macht das nicht freiwillig, sondern Sie müssen den Hund die Leine umlegen und sagen so.
Hast genau. Du, ja, nee, also da ist natürlich auch, sind Hunde unterschiedlich. Ja? Ja. Aber in der Regel muss man die schon dazu motivieren. Die sind ja sehr personenbezogen. So wie die Katze sehr hausbezogen ist, ist der Hund sehr personenbezogen. Und da, wo das Herrchen hingeht, möchte der Hund auch hingehen.
Toni Müller schreibt uns aus Dresden, ich würde jedem Paar davon abraten, sich Katzen zu holen, wenn nicht gesichert ist, dass es immer Freunde oder Nachbarn gibt, die sich auch mal spontan um die Tiere kümmern können, wenn man mal wegfahren will. Durch die Katzen ist unsere Spontanität für Unternehmungen extremst gesunken, aber weggeben würden wir die Katzen natürlich auch nie. Dafür haben wir sie viel zu sehr ins Herz geschlossen. Herr Ludwig, ja, was sagen Sie dazu als
Katzenbesitzer? War bei mir ganz ähnlich, also wenn wir in Urlaub gefahren sind, also Katzen sind ja sehr konservativ, ich wollte die auf keinen Fall in irgendein Tierheim oder eine Pflegestation geben, habe aber Glück in Form eines Nachbarns namens Horst gehabt, der sich rührend um meine Katzen gekümmert hat. Das Gute an der Sache war, unser ganzes Haus ist mit Katzenklappen versehen, das heißt, die können sich da frei bewegen und können hingehen, wo immer sie auch wollen. Und wenn wir in Urlaub gefahren sind, dann hat also Horst sich um die wirklich rührend gekümmert. Das war auch Urlaub für die Katzen, die haben dann jeden zweiten Tag Wienerwaldhähnchen gekriegt und sind völlig ausgeflippt. Und wenn wir dann nach Hause gekommen sind, dann war der Urlaub dann zu Ende und Pünktchen hat uns eh immer bestraft. Die hat es gehasst, wenn wir in Urlaub gehen. Die hat dann immer die Wand angeguckt und hat uns abgestraft. Das hat dann meistens einen Tag gedauert, bis die wieder normal war, weil wir es ihr zugemutet haben, dass wir in Urlaub gefahren sind. Und bei Spikey hatte ich oft den Eindruck, er hat gar nicht gemerkt, dass wir in Urlaub waren. Das hat natürlich dann auch mein Herz schwer gemacht. Er hat noch nicht mal gemerkt, dass ich weg war. Aber wenn man tatsächlich Freunde, Bekannte oder möglichst auch noch im näheren Umfeld jemand hat, der sich um die Katzen kümmert, dann geht das sehr gut.
Fühlen sich Katzen an anderen Orten automatisch wohl? Also ist das, weil sie dann mit ihren Haltern zusammen sind, oder ist es für eine Katze blöd, wenn sie in Urlaub muss?
Also eine Katze in der Regel, es gibt da auch Unterschiede. Ich hatte eine Katze, die konnte ich immer ins Auto einladen, mit in die Uni nehmen, und die hat dann in der Uni, war die dort in einem Raum, wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich wieder eingepackt, bin mit ihr nach Hause gefahren, die fand das lustig.
Es gibt
und
war so, jeden Tag ein bisschen schlauer, weil sie ja an der Uni
genau,
war.
Es gibt so Katzen, tatsächlich. Ich hatte zum Beispiel auch eine Stallkollegin, die hat immer ihre 4 Katzen von zu Hause eingeladen, hat die mit in den Stall genommen, dort ausgeladen, die haben sich dort vergnügt, dann hat sie gepfiffen, dann sind alle Katzen zurück ins Auto und dann sind sie nach Hause gefahren. Das ist die Ausnahme. Ja? In der Regel ist es so, dass eine Katze nicht gerne in die Transportbox möchte und dass eine Katze in ihrer häuslichen Umgebung bleiben möchte und wahnsinnigen Stress hat, wenn sie transportiert wird. Und das gilt auch für eine Katzenpension. Das heißt, die Katze hat Stress, weil sie irgendwo anders hin muss, und dann wird sie in dieser Katzenpension in der Regel auch noch in einen fremden Raum mit fremden Katzen gebracht. Das ist für eine Katze der Mega-GAU.
Warum?
Die Katze ist eigentlich eher ein Einzelgänger. Man kann Katzen natürlich auch zu zweit halten. Das geht auch wunderbar, wenn die miteinander aufgewachsen sind. Wenn man die nachher paart, dann gibt es häufig auch schon mal Stress. Und dort kommt sie eben in einen Raum, zum Beispiel, der relativ klein ist, mit sehr vielen Katzen. Das heißt, sie muss sich das Revier, was noch nicht mal ihr eigenes Revier ist, mit fremden Katzen teilen. Und das verursacht sehr viel Stress und kann auch zu Krankheiten führen. Deswegen bin ich absolut bei Herrn Ludwig. Wenn man eine Katze hat, sollte man gucken, dass man in der Umgebung jemanden hat, der sich im Urlaub um die Katzen kümmern kann. Oder eben, es gibt auch Angebote für mobile Katzenbetreuung. Wir machen das zum Beispiel auch. Wir machen auch eine Katzenbetreuung zu Hause, weil wir das sehr wichtig finden, dass die Tiere zu Hause bleiben, sodass das Tier nicht im Stress ist. Auch also es ist schon schlimm genug für die Tiere, dass die Besitzer nicht mehr da sind. Aber bitte in der häuslichen Umgebung lassen, wenn es irgendwie geht.
Tierpensionen, ganz kurz, Herr Ludwig, bevor die Nachrichten gleich kommen, sind auch Sie generell ein Gegner von Tierpensionen?
Also für Katzen ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Frau Sommer hat vollkommen recht, also ich würde das meinen Katzen niemals zumuten. Mhm. Ich kannte auch Katzen, die konnte man von A nach B transportieren, das hat ihnen wenig ausgemacht, aber im Regelfall möchte eine Katze in ihrer häuslichen Umgebung bleiben und bitte ohne fremde Katzen, also da muss man Revier teilen dann und dann das wird furchtbar kompliziert.
Sagt
Katzen
Mario
sind sehr
Ludwig,
konservativ.
Sagt Mario Ludwig, Biologe und Autor, der heute mit Janine Sommer zu Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur, denn unser Thema ist geliebt, vermenschlicht, gequält. Von Menschen und ihren Haustieren. Und wir freuen uns auf Ihre Anrufe 0800 22 54 22 54.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen. Sie sind beste Freunde, Familienmitglieder, Partner oder auch Kinderersatz. Mehr als 34 Millionen Haustiere werden bei uns geliebt und mit Leckerlis versorgt. Aber wo sind die Grenzen der Tierliebe? Was muss bedacht werden, bevor man sich ein Haustier zulegt? Und wie sieht artgerechte Haltung aus? Darüber reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Dr. Janine Sommer, Tierärztin aus Berlin, und Dr. Mario Ludwig, Biologe und Autor. Und wir reden natürlich auch mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54. 52 22 54 oder unter der Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und Heiklo Tecklenburg hat gedacht, ach nö, ich telefoniere lieber. Guten Morgen, Herr Tecklenburg.
Ja, guten Morgen.
Sie rufen aus dem Auto an, höre ich.
Ja, genau.
Was möchten Sie uns erzählen zu unserer Sendung?
Ja, ich habe drei Punkte, die ich mal gerne ansprechen möchte. Erstmal hat eine Vorrednerin heute davon gesprochen, dass sie sich sehr für Vögel interessiert und da ihre Bedenken, was die vielen Katzen angeht, geäußert. Dem möchte ich mich mal anschließen. Also wir haben in Gotha, wo ich herkomme, oder wir unser Häuschen mit Garten und so weiter. Und wir beobachten, ich sage jetzt mal, circa 6, 7, 8 Katzen, die regelmäßig durch unseren Garten unterwegs sind. Mhm. Nachbarskatze ist ein junger Kater und da haben die Singvögel, die wir füttern und Nistkästen aufgehangen haben, sage ich mal, relativ wenig Chancen. Meine Tochter konnte auch schon mal live zuschauen, wie Nachbarskater da so einen Singvogel eingefangen hat. Mhm. Und ich finde, das ist eine schlechte Entwicklung, dass diese Vielzahl an Haustieren, an Katzen in dem Fall, praktisch da unterwegs sind. Und das Thema, oder was immer gerne gesagt wird von den Katzenliebhabern, ja, das sind ja kranke Vögel oder so, sonst kriegen sie die nicht. Das stimmt auch nicht. Also können wir anders beobachten oder anders sehe ich anders. Mhm. Das Zweite ist, wollte ich mal kurz schildern, was wir als Familie, die kein Haustier haben, was uns sehr merkwürdig vorkam. Wir haben unseren Osterurlaub in Kühlungsborn verbracht, schön an der Promenade, und man hat den Eindruck, da sind mehr Hunde als Kinder unterwegs in der heutigen Zeit. Da war ein Fahrradanhänger, statt einem Kind war da ein Hund drin, im Körbchen am Lenker war ein Hund und die Frau hatte auch noch einen Hund dabei. Also 3 Hunde, 2 Erwachsene ist ja heute keine Seltenheit mehr. Mhm. Meistens sind es so ganz kleine Hündchen, so kleine Plüschtiere, sag ich mal. Ja. Mhm. Und weil auch ein Redner diese Woche davon sprach, was diese Züchtungen sind, die da der Mensch so gerne vornimmt, um süße Tiere zu haben. Was ich ganz fürchterlich fand, gerade in diesem Kühlungsborn, diese kleinen Hunde, ich glaube, die heißen Mops oder diese,
ja.
Man hört da so ein,
ja.
Man hört
da gehen wir gleich noch drauf ein. Ist ein wichtiger Punkt, Herr Tecklenburg. Habe ich notiert? Ja.
Ja. Ja, sie hört mal so ein Hecheln,
ja.
Und im nächsten Augenblick sieht man da so ein, ja, ich sag mal, so eine arme Kreatur,
ja.
Ja, die da so da lang gezerrt wird am, ja, Weg, die kaum Luft bekommt. Ja.
Werden wir darüber reden? Sagen Sie mal bitte Ihren dritten Punkt, das interessiert mich, weil Sie
ja,
3 Punkte
haben.
Ja,
das ist mein dritter Punkt. Ach so. Der erste ist die Vielzahl an Katzen zum Beispiel,
ja,
die da so unterwegs sind.
Ja.
Ja, zweitens finde ich gesellschaftlich sehr merkwürdig, dass die Menschen so viele Hunde oder so viel plötzlich mit sich. Ich sage immer, wir haben 2 Kinder. Ich sage immer, warum haben die Leute nicht einfach noch ein Kind bekommen?
Mhm.
Ja?
Mhm.
Das wäre doch auch für uns alle viel schöner. Und das,
ja,
Dritte ist halt diese armseligen Kreaturen, die da heutzutage gezüchtet,
ja,
werden,
ja,
um die Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Ich würde den Tier, den Züchter gerne verklagen.
Herr Tecklenburg, ja, danke für diese vielen Anstöße. Ich möchte uns Gelegenheit geben, auch darüber zu sprechen. Und zwar würde ich gerne anfangen, Mario Ludwig, mit dieser Frage. Also wir haben nun mal 34 Millionen Haustiere. Wie sehr hat das eigentlich zugenommen? Also Sie als Biologe und Autor gucken sich das ja seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten an, wie die Entwicklung da so ist. Stimmt der Eindruck von Herrn Tecklenburg, dass es inzwischen mehr Hunde als Kinder gibt?
Das weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall mehr Hunde und mehr Katzen, als es früher Hunde und Katzen gab. Ich meine, heute sind die in den Städten, früher waren Hunde und Katzen eigentlich eher auf dem Land. Ja? Und die haben dann noch ihre Aufgaben erfüllt. Heute sind es eben Schoßtiere, heute sind es Lieblinge des Menschen. Heute hat man die als Gefährten, früher waren das Nutztiere. Und das ist ein großer Unterschied. Und heute haben eben immer mehr Menschen ein Haustier, das stimmt schon.
Ist das auch die Antwort auf immer mehr Single-Haushalte, also dass das wirklich so ein Partner- oder gar Kinderersatz wird?
Ja, ich werde das auch immer gefragt. Ich finde das immer eine despektierliche Frage. Also ich habe keine Kinder und ich werde dann immer mit so einem mitleidigen Lächeln gefragt, und gell, eure Katze, das ist für euch so ein bisschen ein Kindersatz. Und das hat mir irgendwann gereicht. Dann habe ich gesagt, nein, kein Kind kann meine Katze ersetzen. Das ist natürlich jetzt Unsinn, ja. Aber ich finde, es sollte jedem überlassen bleiben, wie er das gerne hat.
Frau Sommer, wie sind da Ihre Erfahrungen in der Praxis? Ach. Wenn Menschen zu Ihnen kommen mit ihrem Hund, hat man da das Gefühl, das könnte auch das Kind sein, weil die Sorge so groß ist?
Das ist sehr unterschiedlich, aber ja, wir vergleichen uns mal ein bisschen mit dem Kinderarzt, weil die meisten Kleinkinder können auch nicht sprechen, also oder die Babys, so können die Tiere auch nicht sprechen. Und da ist die Sorge der Besitzer ähnlich, weil sie halt für ihr Tier oder für ihr Kind kommunizieren müssen. Und das, denke ich, ist ein ähnliches Gefühl. Und ich muss da einfach auch wieder zustimmen, es ist jedem selbst überlassen, wie er sein Haustier sieht. Und es ist halt für die meisten Leute, ich muss sagen, Gott sei Dank, ein vollwertiges Familienmitglied. Ja.
Ist denn auch jedem selbst überlassen, wie er sein Tier erzieht? Also ich finde es schon problematisch, gerade bei Hundebesitzern. Beispiel, was ich jetzt kürzlich erlebt habe, ich komme mit einem ganz, ganz, ganz teuren Pralinengeschenk zu einer Freundin, die zwei riesige Hunde hat. Wir gehen ein bisschen spazieren, ohne die Hunde kommen zurück, ist die meine Tasche mit den Pralinen von den Hunden geändert worden. Die Pralinen waren weg. Und meine Freundin hat zu mir gesagt, ja, was lässt du auch die Tasche auf? Und dann habe ich gesagt, ja, warum erziehst du nicht deine Köter? So, nein. Da war natürlich schwer was los. Also Frage, toll, Haustier zu haben. Erziehung, ist es einfach so Pille-Palle?
Nein, man muss natürlich sein Tier so erziehen, dass die restliche Menschheit nicht durch das Tier belästigt wird. Wenn Sie aber nach Hause zu jemandem kommen, Hunde sind Müllschlucker, die werden alles fressen, was rumliegt. Ja? Da können Sie noch so einen gut erzogenen Hund haben. Wenn Sie nicht einen kleinen Zwinger zu Hause sperren, wird der alles fressen, was da rumliegt. Gibt auch da wieder Ausnahmen. Aber wenn man die Mülltonne offen lässt, muss man sich nicht wundern, wenn der Hund sie ausgräbt. Das ist halt so. Ja? Aber wenn man mit seinem Hund vor die Tür geht, muss man, denke ich, schon darauf achten, dass er nicht andere Leute belästigt und dass man nicht, das ist ja genauso, wie wir uns an Regeln halten müssen und nicht alles machen können, was wir gerne machen möchten. Also wir wollen auch nicht, dass unsere männlichen Mitbürger irgendwo einfach hinmachen. So muss man das mit dem Hund, glaube ich, eigentlich auch halten, dass man nicht andere Leute mit seinem Haustier belästigt. Ja. Ja. Was natürlich bei einer Katze, die Freigänger ist und eben wo dieses Vogelthema eins ist, das ist natürlich schwierig, weil die Katze sich eben nicht so erziehen lässt wie der Hund. Aber der Hund muss an den Orten, wo man es machen muss, an der Leine gehalten werden und sollte halt möglichst nicht andere Leute belästigen oder an andere Leute rangehen, die eventuell Angst haben vor dem Hund. Das muss man natürlich als Hundebesitzer beachten. Sonst wird man sich unbeliebt machen.
Nun hat Herr Tecklenburg zu Recht auf die sogenannte Qual- oder auf jeden Fall Defektzucht hingewiesen und hat die Möpse ins Spiel gebracht. Welche Fehler, Herr Ludwig, werden da bei der Zucht gemacht? Was passiert mit so einem Tier?
Das sind vor allem in der Vergangenheit viele Fehler gemacht worden. Ich habe es ja schon erzählt, im Mittelalter gab es zwischen 7 und 12 Hunderassen. Und das waren Arbeitstiere sozusagen. Die hat man auf Arbeit gezüchtet. Da war dann auch alles okay. Aber heute oder in der Vergangenheit, heute haben wir 340 verschiedene Rassen, mal mehr, mal weniger. Da wird eben auch Äußerlichkeiten, also ich denke da an Nackthunde, ich denke da an Möpse. Ich finde, das hat teilweise Auswüchse angenommen, die ich jetzt entsetzlich finde. Und ganz schlimm ist, dass man manche Hunde auch gezüchtet hat auf Menschenähnlichkeit. Also man wollte nicht eine lange Schnauze haben, sondern man hat gesagt, ich habe lieber so ein menschliches Gesicht, das sehe ich auch gern bei meinem Hund. Und das sind natürlich völlig falsche Zuchtziele, also finde ich entsetzlich.
Welche gesundheitlichen Folgen hat das denn, Frau Sommer, wenn ich meinem Mops eine kurze Nase verpasse in der Zucht?
Also es ist natürlich ganz schlimm, diese Qualzuchten. Das Problem ist, die ganzen Hunde haben Atemwegsprobleme, die müssen operiert werden, die haben Probleme mit dem Gaumensegel, die haben Probleme mit den Nasenlöchern. Man hat das Gefühl, die Tiere ersticken. Und es ist eine ganz absurde Entwicklung, denn häufig sind diese Leute, die sich genau diese Hunde zulegen, also man muss natürlich auch dem Mops zugeben, dass zu all dem, was ihnen am Äußerlichen hergezüchtet worden ist, haben sie natürlich einen wahnsinnigen Charakter. Ja? Also so ein Mops hat einen Charakter, das ist fantastisch. Ja? Genauso ist es bei den französischen Bulldoggen.
Was ist fantastisch an dem Charakter?
Das sind sehr, sehr liebenswürdige Wesen. Also die sind einfach sehr, die sind sehr sensibel auf den Menschen, sie sind sehr bezogen auf ihre Besitzer. Sie haben eben auch dieses niedliche Aussehen, haben sie eben auch ein sehr niedliches, freundliches Wesen. Ja, und das darf man natürlich, das sind Sachen, die die Leute auch ansprechen. Es ist ja nicht nur, dass das Äußerliche die Leute anspricht, sondern der Charakter eines Mops ist einmalig. Ich kann das wahrscheinlich schwer beschreiben, aber die haben eine ganz süße Umgangsweise. Und das spricht die Leute an und eben gerade die Leute, die solche Tiere haben, oder auch eine Nacktkatze oder auch einen Nackthund, haben die nicht nur, weil sie so ausschauen, sondern weil sie auch so einen ganz bestimmten Charakter haben. Und es sind häufig eben sehr große Tierliebhaber und die Leute, die sich auch sehr viel mit ihren Tieren beschäftigen. Dennoch ist es natürlich immer schlimm, dass sie halt diese gesundheitlichen Mankos mitbringen und teilweise auch wirklich arge Probleme haben. Gerade diese kurzschnäuzigen Hunde haben ganz große Probleme mit der Atmung. Wenn es warm wird, haben die wirklich Atemnot und es ist nicht zu empfehlen.
Der dritte Punkt von Heiko Ticklenburg aus Gotha war, dass die Tiere in einem Wagen durch die Gegend gefahren werden. Wie gut tut das dem Tier? Also das kann ich doch laufen lassen. Warum muss ich das in meinem Wagen mit dem Fahrrad hin und her karren?
Ja, wenn Sie 20 Kilometer mit Mops fahren wollen, das wird schwierig am Fahrrad. Das wäre nicht so, da hätten Sie danach wahrscheinlich keinen Mops mehr.
Ja, also tut es dem Tier gut oder nicht gut?
Ich denke, das ist nicht problematisch, wenn der Besitzer sein Tier rumfahren möchte. Warum soll er das nicht tun? Ob er es jetzt im Auto oder im Fahrrad rumfährt, wenn er selber im Fahrrad an der Strandpromenade ist, sehe ich jetzt nichts Verwerfliches daran, den in seinem Wagen rumzufahren. Natürlich ist es für viele Leute eine Art Vermenschlichung. Die nehmen ihren Hund wie ihr Kind in den Fahrradsitz. Ja, aber so ist das für die Leute. Das ist eben deren individuelle Entscheidung, dass die ihren Hund so behandeln wollen, wie vielleicht andere Leute Menschen behandeln. Das finde ich nicht verwerflich. Mhm. Und natürlich sollte ein Hund laufen, aber wie gesagt, ein Hund kann nicht 20 Kilometer am Fahrrad langlaufen, der jetzt nicht dafür geeignet ist.
Jäckchen für Hunde, was sagen Sie dazu, wenn die so eingemummelt werden? Ist es wichtig, weil das Fell das sonst nicht schafft mit der Kälte?
Ich persönlich bin nicht so der Fan von diesem ganzen Jäckchen-Getue, aber aufgrund dieser ganzen Zuchtumstände ist es natürlich so, dass gewisse Hunde eben nicht mehr die Möglichkeit haben, sich vor Wind und Wetter zu schützen.
Mhm. Die Tierärztin Janine Sommer und der Biologe Mario Ludwig sind heute unsere Gäste bei Deutschlandfunk Kultur, denn das Geschäft mit Haustieren boomt. 3,3 Milliarden Euro alleine für Futter. Wir haben schon drüber gesprochen, was die Tiere fressen sollten, aber es gibt dazu eine Nachfrage von Monika Gerlach aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Gerlach.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Gleich fällt mein Ohr ab.
Sie warten so lange schon. Schön, ja, dass das Ohr noch dran ist und dass Sie durchgehalten haben.
Ja, und ich finde das auch total spannend zuzuhören. Ich sauge Ihre Sendung sozusagen auf. Die ist ja eine der wenigen, also es gibt ja ganz wenig Beiträge zum Thema Tiere. Das ist zwar nicht mein Thema, Mops, aber in meinem Bekanntenkreis gibt es einen Mops und ich kann der Tierärztin absolut zustimmen. Ich fand Möpse als Kind vortäfflich, aber jetzt finde ich die extrem klasse, so spielbekloppt und also unglaublich intelligent. Und was mir am meisten gefällt, ich finde, diese Möpse sind einfach so eigensinnig. Die machen nicht das, was andere Hunde machen. Viel eigensinniger, das finde ich klasse.
Aber sie haben keinen.
Jetzt wollte ich zu meinem Hund kommen.
Ja.
Ich habe einen recht großen, 70 Zentimeter großen Hund und bin immer an der Fragestellung, also ich will natürlich eine Magendrehung vermeiden und was bei großen Hunden meines Erachtens eher bei größeren Hunden irgendwie eine Gefahr ist. Ich bin sehr viel am Tag mit ihm unterwegs, wenn ich Zeit habe. Es kommen auf 4-5 Stunden ungefähr über den Tag verteilt und weiß manchmal nicht so, er ist 9 Jahre, es ist ein Hütehund und Herdenschutzhund-Mischling. Und manchmal überlege ich mir, wann ich ihn füttern soll. Ich bin jetzt dazu gekommen, dass ich ihn abends, damit er die ganze Nacht Ruhe hat zum Verdauen und nicht mehr rumrennt, kriegt er die große Portion, wenn wir abends nach Hause kommen. Eine Freundin von mir ist auch Tierärztin, die sagte dazu, ja, ein Hund in der Freiheit, also ein wildlebender Hund früher, der wusste ja auch nicht, wann er was zu füttern kriegt. Also da ist eigentlich egal, wann er was bekommt. Ich bin eher der Meinung, dass er sich daran gewöhnt hat, wenn er abends was kriegt, dass er das auch bekommt. Jetzt ist er aber 9 Jahre und man kann lesen in Fachbüchern, es ist gut, die Portion zu teilen. Das ist genau die Frage, ob ich das wirklich machen soll. Also die Frage eigentlich dahinter, woran merke ich, dass es dem Hund gar nicht bekommt, einmal eine große Portion am Abend zu bekommen? Oder ist die Frage eigentlich gar nicht so wichtig?
Mhm. Frau Sommer, wann und wie sollte Frau Gerlach ihren Hund füttern und in welchen Portionen?
Also Sie können den Hund auf einmal füttern, das ist kein Problem. Das hängt aber auch wieder vom Hund zu Hund ab. Viele Hunde, die nur einmal am Tag gefüttert werden, können irgendwann mal übersäuern und beginnen dann auf leeren Magen zu erbrechen. Dann sollte man es auf zweimal verteilen oder am besten auch noch mal eine kleine Mahlzeit geben. Wichtig ist der Hinweis, dass der Hund nach dem Essen eigentlich ruhen sollte. Das heißt, wenn ich morgens was gebe, am besten nach dem Spaziergang. Ja, die Uhrzeit oder die Tageszeit, wann sie füttern, ist eigentlich egal. Aber der Hund sollte danach ruhen. Genauso wie das wilde Tier, wenn es gejagt hat, sich danach erstmal hinlegt und schläft, so sollte das auch bei unseren Hunden sein. Zum Thema aber der Magendrehung ist es tatsächlich so, dass wir immer noch nicht genau wissen, was die Magendrehung verursacht. Ja?
Was ist eine Magendrehung?
Eine Magendrehung ist, der Magen des Hundes ist sozusagen auf zwei Schnüren aufgehängt und gerade bei den den Hunden, die einen hohen Brustkorb haben, kann es passieren, dass der Magen sich einmal umdreht, sodass er sozusagen wie abgeklemmt ist. Das heißt, es kommt nichts mehr raus, dadurch gast er auf und der Hund kann daran versterben, weil die Gefäße und die Nerven abgebunden werden. Der Hund muss dann möglichst schnell operiert werden. Das ist wirklich eine Not-OP und es gibt auch keine andere Möglichkeit, wie den Hund zu operieren. Der Magen wird dann anschließend an der Wand auch fest, an der Bauchwand festgenäht, damit das nicht nochmal passiert. Und das ist ein sehr großes Thema bei großen, vor allen Dingen auch älteren Hunden. Und deswegen hat die Frau Gerlach auch recht, dass das wirklich ein wichtiges Thema, dass man darauf achtet, dass man oder dass man das weiß als Tierbesitzer, dass das eine Möglichkeit ist. Das heißt, wenn der Hund beginnt, unproduktiv zu erbrechen, dann sollte man auf jeden Fall sofort den Tierarzt aufsuchen.
Ein Problem ist ja auch, und darauf bringt der Anruf von Ihnen, Frau Gerlach, mich, dass so unglaublich viele Tiere auch einfach, oder Hunde vor allen Dingen, einfach zu fett sind, weil sie ständig irgendwelche Leckerlis bekommen. Und wenn es denn stimmt, gibt es inzwischen in USA sogar schon Fitnessstudios für Tiere, also für Hunde. Wie gesundheitsschädlich ist das für einen Hund, Frau Sommer, wenn der zu fett wird und wenn der Schokolade und ich weiß nicht was alles kriegt?
Das ist sehr gesundheitsschädlich für den Hund. Das ist genauso wie bei uns Menschen. Das ist bei Hund und Katze, bei Katze sogar noch ein größeres Thema. Das Problem ist einfach, wenn ich normal esse und mich aber zu wenig bewege, werde ich irgendwann mal dick. Und ganz, ganz besonders gilt das für unsere Hauskatzen. Die sind in der Wohnung, die bewegen sich nicht, die brauchen nicht viel zu fressen. Und wenn dann jemand sagt, ja, aber meine Katze kriegt gar nicht so viel zu fressen oder mein Hund kriegt nicht so viel zu fressen, dann wäre er auch nicht dick. Ja? Mhm. Also das heißt, das, was ich meinem Tier zu essen gebe, spiegelt sich schon in der Körpergröße wieder. Wenn mein Hund oder meine Katze zu dick ist, kriegt sie zu viel zu fressen oder das falsche Fressen.
Frau Gerlach, ist Ihre Frage beantwortet?
Ja, die ja. Ich habe aber noch eine weitere Frage, wenn ich darf.
Ja, ganz kurz bitte.
Ja, ich habe ein, also das ist ein Schäferhund-Mix mit einem Herdenschutzhund kombiniert und ich lasse ihn natürlich gerne ins Wasser im Sommer. Jetzt ist es so, dass er ab und zu dann, dass er anfängt zu müffeln. Und die Freundin sagte zu mir, das ist ein typisches Schäferhundproblem, weil er Drüsen hat, etc. etc. Ist das so? Ich habe das in der Literatur nicht gefunden.
Es ist tatsächlich so, dass viele der etwas längerhaarigen großen Hunde einfach stark riechen, wenn man sie häufig schwimmen lässt. Das hat jetzt nicht so viel, also das ist von Hund zu Hund auch unterschiedlich, aber es sind tatsächlich häufig eben Schäferhunde, Golden Retriever, die dann sehr viel riechen. Das hat aber auch damit zu tun, dass die einfach auch gerne jeden Tag baden, wenn man sie lässt.
Mhm. Frau Gerlach, vielen Dank für Ihre Fragen und Impulse aus Berlin und wir gehen zu Jürgen Seeger. Schönen guten Morgen, Herr Seeger.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich rufe an aus Luisenthal und mir geht es um, weil es vorhin mal drum ging, um wilde Tiere in der Großstadt.
Ja.
Da waren wir dieses Jahr in Istanbul und da liegen überall die Hunde rum und die Katzen laufen frei, jedenfalls in der Altstadt. Und da hat uns unser Reiseleiter erzählt, die hatten alle einen Knopf im Ohr, die Hunde. Die würden einmal im Jahr eingefangen und würden geimpft oder kastriert und dann wieder rausgelassen. Und die Geschäftsleute, die füttern die und die sind völlig harmlos, die laufen da rum und liegen und sind völlig entspannt. Und bei den Katzen ist es ähnlich. Die werden auch kastriert und kriegen einen Schlitz ins Ohr. Und wenn wir frühster langgelaufen sind, hatten, war überall Futter und Wasser und so weiter. Also man kann als Stadt schon was tun, um einen Wildwuchs, sage ich mal, einzudämmen.
Schön, dass Sie uns das erzählen, Herr Seeger. Mario Ludwig, haben Sie so ähnliche Erfahrungen gemacht wie Herr Seeger?
Zum Teil, aber ich habe auch andere Erfahrungen gemacht. Also ich bin viel in Asien und in Afrika unterwegs und da hat natürlich ein Hund oder eine Katze, in der Regel sind es aber Hunde, einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Da gibt es viele streunende, viele verwilderte Hunde und die sehen natürlich auch entsetzlich aus. Also man sieht die dann, wie sie wirklich im Müll fressen. Man sieht, dass sie völlig abgemagert sind, ihr Fell ist struppig. Man geht gar nicht so nah ran, um zu gucken, welche Parasiten sie alle haben. Natürlich haben sie wahrscheinlich auch viele innere Parasiten. Also da gibt es einfach viel zu viele davon und wie gesagt, es ist ein ganz anderer Stellenwert. Das ist eben nicht ein Haustier wie bei uns, sondern das ist ein Tier, das eigentlich eher lästig ist. Also da ist es auch eine ganz andere Einstellung, vor allem in Ländern der sogenannten Dritten Welt. Aber weil der Herr eben gerade Istanbul gesagt hat, es gibt ja diese berühmten Moskauer Metrohunde, also die gelernt haben, wilde Hunde, die gelernt haben, mit der Metro zu fahren. Also die leben in den Außenbezirken von Moskau, fahren dann jeden Tag mit der Metro nach Moskau rein, weil dort gibt es natürlich dann viel mehr zu fressen. Da kann man mal Touristen ein bisschen anbetteln. Da kann man vielleicht bei Burger King oder McDonald's mal das eine oder andere abstauben. Und die fahren dann abends tatsächlich wieder in die Außenbezirke zurück.
Herr Seeger, vielen Dank für Ihren Anruf. Und ich würde gerne nach der nächsten Musik mit Ihnen, Herr Ludwig, auch noch mal drauf gucken, wo Hunde inzwischen eingesetzt werden, welche Jobs die übernehmen. Also es gibt, habe ich durch Ihr Buch Tierische Jobs gelernt, Diabeteshunde, ich glaube, es gibt sogar Archäologiehunde.
Genau.
Das alles klären wir gleich nach 10:30. Sie können aber natürlich weiterhin anrufen, weil noch eine halbe Stunde lang Zeit bleibt, um mit unseren Experten über Ihre Haustiere zu sprechen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder per Mail at gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir reden über Menschen und ihre Haustiere bei Deutschlandfunk Kultur mit Dr. Janine Sommer, Tierärztin aus Berlin, und dem Biologen und Autoren Dr. Mario Ludwig, der uns zugeschaltet ist aus Baden-Baden und dessen aktuelles Buch, das ist, glaube ich, ihr 26. Herr Ludwig, Tierische Jobs heißt.
Ja.
Welche Jobs übernehmen Hunde?
Also früher haben die ja die klassischen Jobs übernommen, Lawinensuchhund, Polizeihund, Drogenspürhund. Jetzt gibt es schon so ein paar andere Jobs, die Hunde übernommen haben, zum Beispiel der Diabetiker-Warnhund. Also ein Hund, der darauf dressiert ist oder ausgebildet wird, bei einem Diabetiker eine beginnende Unterzuckerung oder eine Überzuckerung festzustellen, es seinem Besitzer schon im Vorfeld darauf hinzuweisen und ihm anschließend vielleicht auch noch erste Hilfe zu leisten. Das ist sehr wichtig, weil wenn man schon im Vorfeld eben so eine Unterzuckerung oder eine Überzuckerung feststellen kann, dann verschafft einem das ja wertvolle Zeit, um so einen Blutzuckerspiegel wieder in Ordnung zu bringen. Bei Kindern werden dann die Hunde drauf dressiert, dann im Bedarfsfall die Eltern zu wecken. Möglich macht das dieser wirklich tolle Geruchssinn von Hunden. Also ich bringe mal einfach ein paar Zahlen. Die Riechschleimhaut von Hunden sind 150 Quadratzentimeter. Beim Menschen sind es gerade mal 5 Quadratzentimeter. Ein Mensch hat 5 Millionen Riechzellen, ein Hund hat 200 Millionen Riechzellen. Und dieser wirklich super Geruchssinn, der befähigt einen Hund, also selbst kleinste chemische Veränderungen zu riechen, die jetzt, sagen wir mal, durch eine Unterzuckerung oder eine Überzuckerung im Atemluft oder im Schweiß von einem Menschen entstehen. Aber die können eben auch Änderungen in der Haltung und in der Stimmungslage registrieren und melden dann eben so eine beginnende Unterzuckerung dem Betroffenen, entweder im Sinne eine Pfote auflegen oder laut bellen oder ihn mit der Stauze anstupsen. Mhm. Und dann sind die drauf trainiert, auch mal so ein Blutzuckermessgerät zu bringen, einen Hausnotruf auszulösen oder mal ein kohlenhydrathaltiges Getränk zu bringen. Wir in Deutschland sind da ein bisschen hinten dran, in den USA und in den Niederlanden und in Großbritannien. Da gibt es das schon seit 14 Jahren. Bei uns wird es gerade mal seit knapp 10 Jahren angeboten. Was aber interessant ist, also die Krankenkassen übernehmen zum Beispiel die Kosten für einen Blindenhund komplett, für einen Diabetes-Warnhund, ich sage es mal, noch nicht.
Und die sind auch trainiert, Kinder dann praktisch zu ihren Eltern zu bringen?
Nein, also die merken das am Kind und wecken dann die Eltern, wenn das
so
nachts
rum,
ist.
Genau. Ja. Frau Sommer, Kind ist ein gutes Stichwort. Ab welchem Alter sollten Kinder eigentlich mit Tieren in Kontakt kommen? Also so ein neugeborenes Baby, wenn da jetzt der Hund sich freut oder die Katze sich freut, dass das Baby da ist oder auch nicht freut, wie gehen Sie damit um? Sie haben zwei Kinder.
Ich glaube, das muss man abhängig machen von dem Tier. Man muss natürlich immer die Sicherheit vom Kind in Vordergrund stellen und auch die Reaktion vom Tier auf das Kind. Ich habe bei meinen Neugeborenen immer so die ersten 4 Wochen circa abgewartet, bis ich wirklich einen direkten Kontakt erlaubt habe, zumindest mit dem Hund, einfach wegen den Keimen. Danach war ich da sehr locker. Ich denke, das muss jeder für sich entscheiden. Natürlich muss man so mit so kleinen Säuglingen ein bisschen auf die Hygiene achten.
Oh. Weiterer Aspekt, Archäologiehunde, Herr Ludwig?
Ja, gibt es auch seit einigen Jahren, hat angefangen in Australien mit einem Archäologiehund namens Migaloo, der eben darauf dressiert wurde, nicht normale Knochen zu finden, sondern eben Knochen, die 300, 400, 500 Jahre alt sind oder noch älter. Also der kann das geruchsmäßig unterscheiden. Und den hat man damals drauf dressiert. Da hat man also Knochen aus einer Aborigine-Grabstelle geholt. Man hat natürlich die Stammesältesten vorher gefragt, die haben das gestattet. Und dadurch können die eben diese Hunde, die so ausgebildet werden, Archäologen dabei helfen, Gräber zu entdecken, alte Städte zu entdecken. Ganz toll, gibt es in Europa mittlerweile aus. Auch in Deutschland haben wir einen einzigen, der lebt in Bayern, ist aber der einzige deutsche Archäologiehund, der auch zertifiziert ist.
Mhm. Und Trüffel können die auch inzwischen erschnuppern?
Ja, die oder? Haben die Schweine schon längst abgelöst. Also bei der Trüffelsuche, früher hat man ja immer so ein Schwein dazu genommen. In Italien ist das mittlerweile verboten, weil die Schweine einfach nicht nur die Trüffel ausbuddeln, sondern die meistens auch essen und dann das Wurzelwerk dann auch noch zerstören. Also da nimmt man Hunde und so ein Hund passt ja auch viel besser in, sagen wir mal, in ein Auto als eine Sau. macht auch weniger Ärger. Und heute sucht man mit den Trüffelhunden und es gibt in Deutschland unglaublich viele Hundeschulen, die anbieten, ich bilde deinen Hund, egal wie alt er ist, zum Trüffelhund aus. Ob das jetzt funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ja. Vielleicht kann Frau Sommer was dazu sagen.
Sie schüttelt den Kopf. Dann gehen wir jetzt einfach nahtlos über zu Brigitte Walter in Chemnitz. Guten Morgen, Frau Walter.
Ja, schönen guten Morgen.
Welche Erfahrungen haben Sie mit Haustieren oder welche Frage haben Sie?
Ja, also bin sehr tierlieb und wollte als Kind schon einen Hund haben. Mhm. Aber ich habe keinen Hund, weil ich keine Zeit habe dafür.
Ja.
Und bin aber im Tierheim, dort Gassigeherin und habe einen Patenhund. Und insofern habe ich trotzdem ständig Kontakt mit Hunden. Und ich wohne in einer Stadt. Und da ist mir aufgefallen, dass die Hunde mehr und mehr zugenommen haben. Ich wohne an einem Park und da sehe ich natürlich noch mehr Hunde als früher. Und mir ist auch aufgefallen, dass die Hundehalter oftmals mit ihren Tieren nicht richtig umgehen können. Offensichtlich, das Thema war ja vorhin auch schon da, sie werden vermenschlicht und es wird oftmals wahrscheinlich auch angenommen, dass das Tier einen ähnlichen Charakter hat wie der Mensch und dann wird auf das Tier eingeredet wie auf ein Kind, dass es das versteht, was es jetzt tun soll oder nicht tun soll. Und viele Hundehalter lassen halt die Hunde auch einfach ohne Leine laufen, der tut ja nichts. Und da kam mal das Gespräch auf bezüglich des Hundeführerscheins und ich finde das gar nicht schlecht, dass man dem Hundehalter dort die Möglichkeit gibt, sein Tier besser zu verstehen und auch zu wissen, wie er mit dem Tier umzugehen hat, wenn vor allem Passanten kommen, also in der Stadt.
Mhm.
Wäre mein Punkt und da würde es mich interessieren, was Sie davon halten. Und eben, es kommt noch dazu, aufgrund des Verhaltens der Halter gegenüber der Tiere, die wachsen den Menschen dann über den Kopf, weil sie nicht richtig wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Das Ergebnis sehe ich dann oft im Tierheim oder sie werden heutzutage eben auch schnell über eBay mal vertickt, so, wie man so schön sagt. Mhm. Und nach 4, 5 Wechseln kommt ein junger Hund dann am Ende doch noch ins Tierheim und ist völlig verstört. Ja, das ist das eine.
Ja, das ist sehr deutlich geworden, Frau Walter. Also auch diese Idee des Hundeführerscheins. Und ich glaube, viele Menschen teilen das, was auch Sie erleben, dass Hundehalterinnen auf ihre Tiere einreden, wie auf einen Menschen und das Tier guckt die an und du denkst, ja, das kannst du ja jetzt nicht verstehen. Frau Sommer, bei so einem Hundeführerschein, also erstmal, worauf reagieren Hunde, wenn man sie erzieht? Also wie muss man einen Hund ansprechen, damit er weiß, okay, das darf ich jetzt nicht und das darf ich?
Also erstmal, Frau Walter, ich bin absolut Ihrer Meinung. Ich fände es auch ganz toll, wenn der Hundeführerschein eingeführt werden würde. Das ist in der Schweiz der Fall. Ich habe das selber mitmachen müssen, weil jeder, der in die Schweiz zieht, und ich habe da mal ein Jahr lang gewohnt, muss diesen Hundeführerschein machen, auch wenn er vorher den Hund schon hatte oder ein erfahrener Hundehalter ist. Und ich finde das ganz toll, weil die erzählen was einem über Hunde, die erzählen einem etwas über Hunderassen und über eben das Verhalten von Hunden und wie man damit umgehen soll. Und das finde ich ganz toll. Darüber kann man gar nicht genug wissen, wenn man so ein Tier hat. Ja? Und dann zu dem Thema Erziehen. Tatsächlich ist es ein bisschen auch wie mit Kindern. Es gibt leider auch viele unerzogene Kinder, wie soll man das sagen. Also es ist halt, man muss halt beim Hund, genauso wie beim Kind, halt sehr konsequent sein. Und wenn man nicht konsequent ist, dann tanzt einem der Hund halt auf der Nase rum. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass der Hund schon ein gewisses Verständnis hat. Also man kann den Leuten nicht absprechen, warum redest du mit deinem Hund, der versteht dich doch nicht. Also der Hund versteht einen schon, wenn man richtig redet. Also das heißt, man muss richtig mit dem Hund kommunizieren.
Was heißt richtig? Also was ist beim Hund richtig?
wie gesagt, das eine Wichtige ist Konsequenz. Also es bringt nichts, wenn man denen eine lange Litanei erzählt, sondern es sind kurze Begrifflichkeiten, die der Hund auch versteht und umsetzen kann.
Also Stopp, Sitz, Bleib.
Genau. Sachen, die man dem Hund antrainiert hat, beigebracht hat, die muss man ihm verständlich rüberbringen. Mhm. Und das deutlich und konsequent. Und wenn man nicht konsequent ist, wird man gleich seine Retourkutsche dafür bekommen.
Mhm. Ludwig, bei Katzen kann man das alles knicken, haben wir gelernt, ne?
Ja, wie gesagt, also ich habe meine Katzen in 19 Jahren nicht erziehen können. Es gibt wohl Menschen, die können das. Ich habe es auf jeden Fall nicht hingekriegt. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, der heißt, Hunde haben Herrchen und Frauchen, Katzen haben gut ausgebildetes Personal. Und die Betonung liegt ja meistens auf gut ausgebildet in dem Fall.
Zum Anruf von Frau Walter, für den ich Ihnen sehr danke, passt die Mail von Martin Wulfes aus Hamburg. Er schreibt, ich erlebe sehr häufig, dass Hundehalter ihre Hunde in Naturschutzgebieten nicht anleinen und in Seen, die ebenfalls in Naturschutzgebieten liegen und deshalb nicht für Hunde freigegeben sind, baden lassen. Frau Sommer.
Also ich frage mich da immer, warum der Mensch jetzt mehr in einem Naturschutzgebiet baden darf wie der Hund. Ich finde, der Hund ist genauso wie der Mensch ein Teil der Natur. Und solange man da nicht den Wald oder den See zerstört, wüsste ich nicht, wieso der Hund nicht da genauso drin baden darf wie der Mensch. Aber das ist bestimmt Ansichtssache.
So, und wenn Ihnen das jetzt passiert, nehmen wir mal an, Sie als Hundehalterin, Sie haben den Hund Schlomo, ne?
Genau, Schlommi ist mein Hund.
Schlommi. Das passiert ja, dass die dann eben doch nicht angeleint sind und doch in den See rein. Wie argumentieren Sie dann, wenn der Kontrolleur kommt?
Wenn mich darauf jemand anspricht, muss ich natürlich meinen Hund wegnehmen, weil man darf natürlich nicht nur machen, was man selber möchte. Mir ist das eben genau passiert vor 2-3 Wochen. Da war ich mit dem Schlommi in einem neuen Auslaufgebiet und wusste nicht, dass es ein Naturschutzgebiet ist. Und wir waren dann im See schwimmen und dann hat mich ein Rentner sehr unfreundlich darauf angesprochen, dass das doch ein Naturschutzgebiet sei. Und dann habe ich meinen Hund angeleint, aber habe mich eben anschließend dann gefragt, wieso mein Hund weniger in der Natur ist wie dieser ältere Herr.
Welche Geschichte hat Schlommi? Wie kam der zu Ihnen?
Schlommi hat eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Der Schlommi, den habe ich aus Wien, aus der Uniklinik. Das war ein Patient von uns, der kam in der Nacht an. Der war von einer Besitzerin, die hatte 5 Kinder und diesen jungen, 9 Monate alten Hund und brachte ihn in der Nacht zu uns, weil er auf einmal apathisch war. Und Schlommi hatte eine ganz schlimme Blutkrankheit. Das war eine Anämie, eine Autoimmunerkrankung, wo der eigene Körper die eigenen Blutzellen zerstört. Da muss man das Immunsystem sehr lange unterdrücken und auch Blutproben geben. Und die Frau konnte sich das nicht leisten. Und wir haben dann mit Hilfe der Krone-Zeitung, das ist ähnlich wie die Bild-Zeitung in Österreich, haben wir dann geschafft, diesen Hund zu retten. Es sind sehr hohe Kosten entstanden. Und im Anschluss haben wir ihn nach 2 Wochen nach Hause gegeben und dann kam die Frau aber einen Tag später wieder und meinte, der Hund hätte Durchfall und sie kommt mit den Kindern und dem Hund nicht zurecht, der Hund würde die Kinder anknurren und sie kommt nicht damit zurecht und sie würde ihn gerne abtreten. Und dann, so bin ich zu Schlommi gekommen.
In Deutschland kümmern sich Tausende von Tierärztinnen und Tierärzten um das Wohlergehen von Katzen, Hunden, Meerschweinchen und Schildkröten. Eine von ihnen ist Dr. Janine Sommer, Tierärztin aus Berlin. Heute zu Gast mit Mario Ludwig, Biologe und Autor, weil wir über Menschen und ihre Haustiere sprechen. Frau Sommer, sind in der Tiermedizin alle Therapien möglich, die auch Menschen helfen?
Generell kann man bei Tieren vieles machen, was man bei Menschen auch machen kann. Die Tiermedizin hängt halt immer ein bisschen der Humanmedizin hinterher. Also alles, was in der Humanmedizin passiert, passiert dann erst ein paar Jahre später beim Tier. Das hat vor allen Dingen Forschungsgründe, weil normalerweise alles für den Menschen geforscht wird und dann es nur übernommen wird, weil diese Kosten für Medikamente etc. sehr hoch sind. Und das passiert dann immer erst um einiges später beim Tier. Aber generell ist natürlich alles möglich. Viele Sachen werden halt nicht angewandt, weil sie zu teuer sind oder weil die Leute nicht bereit sind, das ihrem Tier auch anzutun. Denn viele Therapien, die wir bei Menschen machen, sind ja auch nicht nur aus Kostengründen schwierig, sondern weil es dem Mensch dabei ja auch nicht wahnsinnig gut geht. Und beim Tier hat man schon immer so im Vordergrund, dass die Lebensqualität hergestellt bleiben muss.
Aber es gibt auch da also den Trend zur Hightech-Medizin. Und Sie haben vorhin Ihren eigenen Sohn Schlommi angeführt, der eine Blutkrankheit hatte. Und da haben Sie gesagt, das waren sehr hohe Kosten. Darf ich fragen, was Sie für den bezahlt haben?
Das habe tatsächlich ja nicht ich gezahlt, sondern die Krone-Zeitung. Das waren über 2.000 Euro, die da angefallen sind. Und das kann noch viel teurer werden. Also gewisse Behandlungen sind wirklich sehr teuer. Ja? Also
Nun muss ja ein Halter nach dem Tierschutzgesetz dafür sorgen, dass sein Tier medizinisch behandelt wird, wenn irgendwas ist. Wenn man das jetzt nicht bezahlen kann, macht man sich dann strafbar?
Nee, man macht sich nicht strafbar. Es ist ja individuell, was man möchte, dass mit seinem Tier passiert. Ja? Natürlich muss der Tierarzt und der Tierbesitzer das miteinander besprechen, was für Möglichkeiten es gibt und ob das realisierbar ist.
Hm. Roland Ullschmidt ruft uns an aus Regensburg. Guten Morgen, Herr Ullschmidt.
Guten Morgen. Ich würde gerne zwei Aspekte mal kurz noch ansprechen, wenn ich darf, die schon in der Sendung zur Sprache kamen. Und zwar zum einen sozusagen Hunde im Dienste des Menschen, als zum Beispiel, was da genannt wurde, als Diabetikerhund oder als Blindenhund.
Mhm.
Ich bewundere die Leistung, die diese Hunde erbringen. Es ist ganz toll, was die also zu leisten imstande sind. Trotzdem, gerade als großer Hundefreund, habe ich da immer ein bisschen ungutes Gefühl, weil ich der Meinung bin, dass die Hunde auf Dauer damit dann doch überfordert oder überlastet sind. Wenn ein Blindenhund zum Beispiel, der muss ja praktisch 7 Tage die Woche 24 Stunden für seinen Besitz, für seinen Menschen da sein, zumindest in Hab-Acht-Stellung sein. Und ich glaube einfach, dass das für die Hunde im Endeffekt nicht wirklich gut tut.
Hm. Das ist eine interessante Frage, die würde ich auch gerne sofort Herr Ullschmidt beantworten lassen. Frau Sommer, merkt man das zum Beispiel so einem blinden Hund an, dass er im wahrsten Sinne des Wortes, also als Therapietier, die Schnauze voll hat?
Nee, Hunde lieben es, eine Aufgabe zu haben. Die Hunde lieben es, uns Menschen, uns Herrchen, Frauchen zu dienen. Diese Hunde sind total ausgefüllt. Wir haben ganz andere Probleme. Wir haben eigentlich eher Probleme, dass Hunde unterfordert sind. Die meisten Hunde lieben es, ihre Aufgabe auszuführen und die sind auch nicht müde. Die sind total befriedigt davon, dass sie uns dienen können.
Mhm. Herr Ullschmidt. Okay. Das war die Frage, die Sie hatten.
Genau, ja.
Ja. Dann danke ich Ihnen für den Anruf und die Frage und würde gerne von Ihnen, Mario Ludwig, noch mal hören, welche tiergestützten Therapien gibt es inzwischen? Also Herr Ullschmidt hat die blinden Hunde angesprochen.
Das gibt es ja schon ganz lange. Also das gibt es schon seit Ende der 1950er Jahre. Da hat ein amerikanischer Psychiater, der ist Levinson, der hat immer so Sitzungen mit verhaltensauffälligen Kindern gehabt und hat herausgefunden, wenn mein Golden Retriever dabei ist, dann hat das einen positiven Einfluss auf meine Patienten. Und da war praktisch dann die tiergestützte Therapie erfunden und es gab dann bald Therapietiere oder, wenn man es netter sagt, Co-Therapeuten, Hunde, Katzen, Pferde, sogar Lamas und eben Delfine. Und ich finde es eine schöne Sache, wenn jetzt zum Beispiel Menschen ins Altersheim gehen, ins Seniorenheim, haben einen Hund dabei und die Senioren, die vielleicht gar keinen Kontakt mehr zu ihren Hunden haben, die einfach streicheln dürfen, eine Zeit lang mit denen zusammen sein können. Das ist für beide gut, solange die Tiere dabei nicht überfordert werden. Also eine Katze hat da schon relativ schnell die Nase voll, ein Hund eher nicht. Es gibt aber auch Auswüchse wie die Delfintherapie. Da sind ja diese Delfintherapiezentren sind ja wie Raketen aus dem Boden geschossen, haben einen Haufen Geld gekostet. Es gibt jetzt mehrere Studien, die ganz klar sagen, dass diese Delfintherapie keine positiven Ergebnisse gibt. Im Gegenteil, für die Delfine ist es nicht gut, für die Patienten ist es auch nicht gut. Wenn man schwimmt mit so einem Delfin, ist es nicht ganz ungefährlich. Es gibt schlechte Lebensbedingungen und es gibt natürlich auch die Delfine, wenn es dann Freifänge sind, dann nimmt man also einem Delfin eigentlich das Leben weg.
Welche Aufgaben haben die Delfine?
Diese Delfintherapie ist so, der Therapeut stellt seinem kleinen Patienten so ein paar Aufgaben und wenn das Kind die zur Zufriedenheit, das sind meistens autistische Kinder, wenn die zur Zufriedenheit des Therapeuten entwickeln, dann dürfen die mit dem Delfin ein bisschen schwimmen, dürfen ihn streicheln, dürfen sich mit ihm beschäftigen. Mhm. Und da gab es natürlich am Anfang ein Mordsbohai, gerade Eltern haben gesagt, also mein Kind hat sich toll entwickelt, seit es diese Delfintherapie macht. Und dann haben aber Studien festgestellt, das waren eben oft Ergebnisse, weil die Eltern wollten diese positiven Fortschritte ihrer Kinder sehen, aber sie waren eben nicht tatsächlich da.
Nun haben Sie Lamas angesprochen, wofür werden die denn eingesetzt?
Also das ist jetzt so der neueste Trend, Lamas und Alpakas. Es gibt jetzt Wandern mit Alpakas, soll angeblich beruhigen. Wird im Schwarzwald zum Beispiel angeboten.
Und die Katzen im Altenheim, was sollen die machen, außer gestreichelt?
Nur gestreichelt werden. Für eine Katze ist es schwierig, das sollte eigentlich eher ein Hund sein, vielleicht ein Pony oder ein Meerschweinchen, aber Katze ist schon sehr schwierig.
Frau Sommer, Sie schütteln mit dem Kopf.
Nee, ich denke, ich hatte ein paar Katzen im Altersheim, die dort leben, die die kommen da nicht zu Besuch, sondern die leben in dem Altersheim und die finden das eigentlich auch in der Regel toll. Also die, die verziehen sich natürlich, wenn sie keine Lust mehr haben, aber das sind dann auch eher die Schmusekatzen, die das halt toll finden, den ganzen Tag auf dem Schoß zu sitzen und geschmust zu werden. Also da habe ich auch nur positive Erfahrungen bisher.
Nein, da haben wir uns missverstanden. Ach, ich denke, wenn Katzen dorthin gebracht
nein,
werden.
Nein, ja, auf keinen Fall. Ja.
Mhm. Manfred Milinski ruft uns an aus Plön. Guten Morgen, Herr Milinski.
Guten Morgen. Wir haben einen sehr netten, freundlichen Erdelterrier, eine Terrier-Dame. Und mit ihr haben wir dasselbe große Problem, das alle Hundehalter kennen. Wenn man mit dem Hund draußen spazieren geht und es gibt neben dem Spazierweg frische menschliche Exkremente, dann ist der Hund wie magisch davon angezogen und wälzt sich darin. Und wenn sie dann wiederkommt, dann ist das so ekelhaft und man hat Mühe, sie wieder sauber zu kriegen. Meine Frage ist jetzt, wenn alle Hunde das so gerne tun, nebenbei, sie wälzen sich nicht in Hundekot, wenn alle Hunde das so gerne tun, sich in menschlichen Exkrementen zu wälzen, müssen sie davon einen Vorteil haben. Worin besteht dieser Vorteil?
Frau Sommer.
Das ist
fragen Sie Frau Dr. Sommer.
Das ist wie Parfum für die Hunde. Die finden das ganz toll. Also die viele Hunde essen das ja auch, weil da ist noch ganz viel Wertvolles drin. Und der Hund, der ist ein Allesfresser und der frisst das und wälzt sich darin und ist dann der tollste und coolste im Block.
Also kann man da gar nichts gegen machen, es sei denn, man nimmt ein gutes Hundeshampoo und geht
man dran. Muss da leider durch als Mensch, das ist furchtbar eklig. Aber
ich muss Ihnen leider widersprechen, also wir haben einen triftigen biologischen Grund, Parfüms zu benutzen. Wir signalisieren damit nämlich geruchlich, welche Immungene wir haben. Das ist bei der Partnerwahl sehr wichtig. Aber das ist nicht in menschlichen Exkrementen drin. Also der Hund hat keinen Anlass, dieses Parfüm zu benutzen und das toll zu finden.
Frau Sommer, da ist jetzt Aussage gegen Aussage.
Ich kann nur sagen, dass die Hunde, die ich kenne, das total toll finden, das zu machen. Und ich denke, das hat einfach schon den Grund, dass sie finden, dass es gut riecht und dass sie eben das auch gerne teilweise eben auch essen und sagen, dass da noch wahnsinnig viel Wertvolles drin ist.
Herr Milinski, interessanter Aspekt am Schluss unserer Sendung. Danke für den Anruf aus Plön. Frau Sommer, Sie haben jetzt noch 30 Sekunden lang Zeit zu erklären, warum es gut ist, wenn Kinder mit Tieren aufwachsen, so wie Ihre beiden. Welchen Vorteil haben Sie davon?
Also ich denke, dass es schön ist, dass Sie ein gewisses Verantwortungsbewusstsein entwickeln für ein anderes Lebewesen. Und es gibt ja anscheinend auch Studien, dass das Allergierisiko vermindert wird, wenn Menschen nicht in ganz so einer hygienischen Umgebung aufwachsen. Wichtig, denke ich, ist nur, wenn Kinder Hunde oder Katzen bekommen, dass man, wenn man sie neu anschafft, auch sich sicher ist, dass die Kinder sich um die kümmern werden und nicht einfach nur sie anschaffen, um sie zu haben.
Ich danke Ihnen beiden sehr, dass Sie ins Studio gekommen sind, Janine Sommer und Mario Ludwig. Ich danke allen Anruferinnen und Anrufern für diesen Austausch. Und ich habe gelernt, Gassi gehen heißt Gassi gehen. Das finde ich ist ein schöner Aspekt in dieser Sendung gewesen. Also nicht einfach darauf warten, dass der Hund von alleine loszieht. Nein, er braucht jemanden, der ihn schubst. Danke Ihnen, schönes Wochenende mit all Ihren Tieren. Bis zum nächsten Mal bei Deutschlandfunk Kultur.